Gesundes neues Jahr.
Gesundes neues
Jahr geworden.
Ja, wir haben leider gar keine Hymne. Ja, ja, ich war innerlich auch auf so eine Art Gesang, war ich eingestimmt. Da muss ja das Jahr, das neue Jahr auch entsprechend begrüßen. Aber möglicherweise verzieht sich jedwedes der gute Spirit des neuen Jahres, wenn ich anfange zu singen. Vielleicht lassen wir es eben doch. Also bleibt es bei einem
auf alle gesundes die Freude neues auf Jahr. Dich, auf uns, auf unsere Zuhörer, auf die Kommentare, auf die vielen Likes, auf möglichst viel Zuspruch und dass wir endlich abends mal aufzeichnen können und dabei aktiv trinken und wirklich uns so niederstrecken.
Abends
und
aufzeichnen.
Ich weiß gar nicht, ob man seinen Kommunikationsdrang während eines Podcasts beim aktiven Trinken verändert. Also Kollegen von uns haben das ja und machen das ständig. Aber ob das bei uns beiden so ist, jeder verhält sich ja anders. Also manche fangen an zu weinen, wenn sie Alkohol trinken. Andere fangen an zu klammern. Wieder andere werden aggressiv. Also freu dich auf mich.
Also ich werde, kann ich schon mal sagen, ich bin ja so schon so redselig und das maximiert sich dann nochmal. Also dann, ich glaube, das wird dann auch, also mit fortschreitendem Weinkonsum innerhalb des Podcasts werde ich dich an die Wand reden.
Große Vorteil ist dabei,
weil ich
dann
dich gar nicht mehr zu Wort kommen lasse. Dann atme ich einmal
ein. Große Vorteil ist dabei,
dass ich
dann erholt sein werde. Werde und mit entsprechender Wortgewalt gegenhalte. Also es wird laut, es wird heftig, es wird gewaltig. 2024, du wolltest was sagen?
Ja, ich wollte was sagen. Ich habe ein neuer Rekord aufgestellt worden. Ich habe ein Interview geführt. Und normalerweise muss man sich ja so vorstellen, man sitzt da irgendwie, stellt eine Frage, dann gibt es eine Antwort. Und in der Regel sind so diese Fernsehantworten, die man so gesendet, ne, die dann in einem Beitrag oder Film erscheinen, sind so maximal so 30 Sekunden lang. Ja, und in der Regel reden die Menschen ein bisschen länger, sag mal eine Minute, ja, und dann stellt man eine neue Frage. Und die längste Antwort, die ich bislang jemals hatte, ist ein serbischer Geistlicher, der über eine Kirche, den habe ich zu einer Kirche was gefragt, und der hat dann 25 Minuten am Stück gesprochen. Ja. Und dieser Rekord ist gebrochen worden vor ein paar Wochen, oder vielleicht nicht vor ein paar Tagen. Da habe ich da geht es um eine so Transformation, Achtsamkeit und so, sind so Dinge, die jetzt auch vogue sind. Und da habe ich einen Trainer, sehr, sehr passionierten Trainer gefragt und der hat 27 Minuten ohne Punkt und Komma gesprochen. Mhm. Also tolle Sachen hat er erzählt, aber ich habe auch immer so ein bisschen gegrinst, aber es war aber so gut, dass ich das nicht unterbrechen musste, weil da alles drin war, was ich brauchte, aber das war schon 27 Minuten ohne Punkt und Komma ist stark. Das kann ich aber dann, also mit dem Wein auch.
Bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
Kennst
du die Situation, wenn man davor sitzt und versucht, den richtigen Zeitpunkt zu finden, um zu unterbrechen und dann aber trotzdem den Gedanken zu Ende erzählen zu lassen? Und das ist manchmal richtige Pain, das ist richtig, wow.
Das ist bei mir berufsimmanent, wie man schon sagt. Das habe ich ganz oft, dass ich finde, dass, also das ist ja oft so, wenn einer eine schlaue Antwort gibt, dann hört man ja auch gerne zu.
Den Zeitschalten.
Dann wird es dann dünn.
Also du weißt ja, es werden nur 10 Minuten gekauft.
Ja, ich weiß.
Du musst dann wahrscheinlich noch 10 Minuten.
Na, schwieriger ist es ja, wenn sowas live ist. Ne? Also wenn du live vor der Kamera stehst und genau weißt, was jetzt hier 3 Minuten und hast dann irgendwie einen Mikrofon, der einfach einmal tief Luft holt und dann kriegst du den nicht weggebügelt. Und das endet ja manchmal dann so in ganz unsympathischen Momenten, ne? Wo man sich selbst so fremdschämt. Mhm. Ich muss jetzt hier mal unterbrechen und John jetzt, und dann wird ihm einfach so das Mikrofon weggezogen und dann so zurück ins Studio. Also das ist dann blöde, wenn ich jetzt so normale Interviews aufgezeichnet, wie es so schön heißt, führe, dann kann man das ja alles schneiden. Dann kann ich halt die erste Minute nehmen und die anderen 26 dann wegschmeißen. Aber das sind dann so peinliche Momente, wenn man jetzt irgendwie versucht, den zu unterbrechen und immer wieder so und der redet aber einfach weiter.
Das Gefühl, ist manchmal unterbrechen blöde. Zu müssen, aber nicht zu wollen, hatte ich in der Tat die letzten 2 bis 3 Wochen vor der Schließung der Weinkulturbar. Und ich wollte dir nochmal danken, dass du uns hier die Plattform eingeräumt hast, dass ich davon berichten konnte, dass wie und wo und so weiter. Und es waren am Tag.
Das klingt jetzt so, als würde ich
gar
das
nicht,
hier.
Ja, ich weiß,
hier
aber
pari, zumindest, pari,
diese 50% zu 85% bespielen. Nee, du hast ja mitgeredet. Also durfte. Ausnahmsweise durfst du mal mitreden. Und du kannst dir nicht vorstellen, welche selige oder welche berührenden Momente da heraus, und da merke ich auch, wie viele diesen Podcast hörten, entstanden, die ihre Verbundenheit zur Weinkultur mir persönlich zum Ausdruck bringen wollten und unfassbar emotional.
Weil du auch ein dufter Kerl bist, das muss man einfach mal so sagen.
Nicht hinaus, sondern zwar sehr, sehr, also ergreifend. Ergreifend, wie viele Worte, wie viele Tränen, also wie viele Tränen am Tag aus der Weinkultur herausgeflossen sind, mehr als sonst Wein.
Gut, ein paar Tränen aber auch ich vergossen. Ich meine, ich habe es ja nach deinem Steuerberater erfahren. Das hat mich ja schon doch
man muss halt Prioritäten
im aus der Bahn geworfen. Aber
in dem Fall kann er mir mehr Schaden zufügen als du.
Okay, okay, okay. Aber vielleicht ist es ja so, dass wir heute mal so eine Art Sonderausgabe machen müssen, weil da einfach doch so viele Fragen auch zu deinem Nachfolger oder Übernehmer oder wie auch immer, also dann doch irgendwie in der Welt herumschwirren. Und vielleicht macht es Sinn, dass ich heute mal meinen Platz des Plauderns, des Gegenplauderers irgendwie räume und an den Patrick übergebe.
Gute Idee, super. Macht das Sinn? Wow.
Jetzt schon wieder, hör mal auf, so freundlich zu sein, das ist ja unerhört. Also es macht, glaube ich, Sinn und ich bin ja immer für Inhalte und ich glaube, inhaltlich macht es Sinn, dass wir an der Stelle auch ein zweites Mal uns intensiv der Weinkultur widmen. Und in diesem Sinne würde ich jetzt übergeben, lieber Patrick.
Hallo Patrick, grüß dich, liebe Grüße aus Dresden.
Liebe Grüße aus Sulzburg, aus dem wunderschönen Markgräferland.
Unfassbar, dass wir es in der Tat schaffen, jetzt uns so zwischen den Jahren zusammen zu funken, zu telefonieren und versuchen, das Neue so ein bisschen zu ebnen. Ich hatte nämlich eine Idee und die Idee fand ich vor einigen Jahren schon interessant und finde sie jetzt unfassbar interessanter. Und zwar hatte ich ja schon mal versucht, mittels eines Buches, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst oder du es kennst, mit welchem ich versucht habe, verschiedene Sommelier-Personalität oder Persönlichkeiten herauszuarbeiten, indem ich denen verschiedene Fragen stelle, damals eben im Buch auf visuelle Form, also dass wir die Fragen rübergeschickt haben, die dann beantwortet wurden, dass ich versuchen könnte, deine Persönlichkeit so ein wenig mit den Fragen herauszuarbeiten, um den Interessierten zum einen von Wein und Weltfrieden, zum anderen natürlich von der Weinkulturbar so ein wenig näher zu bringen. Denn gerade für Dresden, für die Weinkulturbar, bist du natürlich von immenser Wichtigkeit, Wertigkeit oder ist deine Persönlichkeit von immenser Wertigkeit und Wichtigkeit, weil du ab Februar dort performen wirst und deine Ideen von Weinbar leben wirst. Was hältst du von dem Gedanken?
Ich finde ihn super schön. Also ich habe damals das Buch bei dir mir ausleihen dürfen und dann habe ich es ja ganz, ganz lange vergessen zurückzubringen und war dann auch immer ganz, ganz erstaunt und ganz begeistert, was die anderen Sommeliers da so reingeschrieben hatten und habe auch die ein oder andere Übereinstimmung gesehen. Das hat mich immer ganz, ganz toll gefreut und ich finde die Idee einfach auch toll, was zu machen für die Branche. Und da bist du ja schon immer ganz, ganz dolle dahinter gewesen. Ja, deswegen fantastisch.
Die Sommeliers damals, das ist jetzt glaube ich auch 5-6 Jahre her, hatten einen Vorteil, den du heute nicht hast. Mhm. Die durften nur das beantworten, was sie beantworten wollten. Und mit dir würde ich alle Fragen durchklappern und vielleicht so versuchen, das eine oder andere herauszueruieren. Manche Fragen wirken so ein bisschen skurril, das ohne Frage, aber ich finde es eigentlich sehr, sehr interessant, sich über manche Fragen vielleicht auch nochmal so andere Gedanken zu machen und versuchen auch jeder Frage irgendwie entgegenzutreten und wird direkt eigentlich vielleicht so richtig hart reingehen, also so ohne Gnade und ohne Rücksicht. Und so die erste Frage damals war, welches Instrument reflektierst du mit Wein am besten?
Das ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Also ich habe mir da auch damals schon Gedanken drüber gemacht. Ich kann jetzt natürlich schlecht als ehemaliger Schlagzeuger nicht das Schlagzeug erwähnen. Wobei ich das auch sehr gerne mache, weil ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, da waren wir auf der Prowein. Das war, glaube ich, tatsächlich meine erste Prowein vor 2 Jahren. Also ich bin da recht spät reingerutscht in diese Szene. Und da hatte ich die Loire durchprobiert. Und dann habe ich mal zu dir gesagt gehabt, dass ich es unfassbar spannend finde, Säuren, gerade zum Beispiel, wenn man jetzt Puy-Fumé und Sancerre vergleicht, miteinander zu vergleichen. Und das trifft eigentlich beim Schlagzeug, wenn es um Struktur und wenn es um Textur geht, ganz, ganz dolle zu. Also für mich kann die Säure zum Beispiel satt sein oder brummig wie die Bassdrum oder sehr eloquent und spielerisch und mit Zug dahinter wie die Snare Drum. Das finde ich eigentlich ganz, ganz toll, weil irgendwann bewegt man sich ja von dieser Aromschiene weg, nachdem man dann doch das ein oder andere Familienhaus versoffen hat, degustiert hat natürlich, und bewegt sich dann irgendwann hin, Strukturen und Textur wahrzunehmen. Und das kann, glaube ich, auch das Schlagzeug mit am besten, weil es auch in einem Orchester oder sei es in einer kleinen Band oder in einer größeren Band oftmals der Takt- und Tonangeber ist. Deswegen, ja.
Du.
Also ich würde definitiv aufs Schlagzeug gehen.
Hast du auch mal professionell Schlagzeug gespielt? Oder war das immer so ein Hobby von dir, wo du...
Ja, also das ist immer so ein bisschen so ein kleiner... Man hat ja so seine Punkte im Leben, die man gerne mal anspricht und dann an manchen Momenten auch wieder nicht. Also ich habe mit 5 Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen, was recht früh ist. Ja, 5, 6 Jahre so im Dreh. Und dann hatten wir auch eine kleine Band, die hieß Sulzburg Pur. Das war recht witzig, weil ein kleines Piano, es war eigentlich ein, nennen wir es mal Piano. Und dann ein Bassisten mit dabei.
Der war auch 5.
Und dann haben wir Klassik. Der war, also da waren schon ein bisschen älter, da waren wir, glaube ich, um die neun oder zehn Jahre alt. Und dann halt so kleine Auftritte gehabt in der Kirche und bei Schulveranstaltungen. Und ja, Sulzburg ist ja nun ein Einwohnerstädtchen mit, ich glaube, 2000. Ja. Und da war das natürlich der Hit, ne? Wenn da so 3 kleine Buben dastehen und als Band auftreten. Also war schon faszinierend. Ja. Und dann halt Beatles gespielt rauf und runter, so die Klassiker. Versucht dazu zu singen, was mehr oder minder gelang. Also ich habe jetzt nicht so eine engelsgleiche Stimme, um zu singen. Aber ja, also das war schon ein sehr faszinierender Teil meines Lebens. Und leider habe ich dann in der Pubertät, wie es oftmals so ist, die Schlagzeugstöcke an den Nagel gehangen. Um dann ironischerweise in Dresden
wieder anzufangen. Dresden hast du erst wieder angefangen?
Also, Dresden habe ich dann wieder angefangen. Ich habe mal zwischendurch mal wieder so Momente gehabt, die es ja im Leben gibt und sagt, oh Gott, ich muss unbedingt mein Hobby aufleben lassen. Wo man dann irgendwie so ein bisschen feinfühlig und sensibel wird. Und habe dann in Dresden einen ganz, ganz tollen Schlagzeuglehrer gefunden, den Herrn Hauptmann, der mich da über 1,5 Jahre begleitet hat und den ich auch begleiten durfte. Eine unfassbare Persönlichkeit.
Vielleicht können wir dann Link in die Shownotes droppen, wie man so schön sagt, dass vielleicht auch andere vom Herrn Hauptmann profitieren können. Ich dachte, in Dresden wäre dir so langweilig gewesen, dass du gedacht hast, jetzt könnte ich da mal wieder zum Schlagzeug greifen. Und
ja, ich meine, du hast mich ja auch nicht wirklich gefordert. Also.
Okay, kleiner Scherz am Rand.
Quatsch.
Ja, aber das ist natürlich mega spannend. Also mit 9 Jahren Schlagzeug, magst du mir da ein Bild von schicken bei Gelegenheit? Also ich will da jetzt auch nicht zu persönlich sein, aber kannst du ja mal drüber nachdenken, ob wir da vielleicht irgendwie auf Insta ein Bild von posten, würden die anderen retuschieren. Aber denk mal drüber nach, würde ich mich sehr drüber freuen. Also ich habe dich ja jetzt hier in Dresden selber als aktiven Trinker kennengelernt. Und ich habe mich immer gefragt, also...
Stark am Glas gewesen, ja.
Wann trinkst du eigentlich Wein? Also so nicht degustieren, sondern... So in der Tat dieses genussvolle Trinken, wenn man sich so drin fallen lassen kann, wenn man das genießt, wenn man den Wein eigentlich so, wie wir unsere Gäste, Kunden am liebsten sehen möchten, wann bist du selber in der Situation?
Spannende Frage. Am liebsten würde man ja sagen, rund um die Uhr, ne? Aber jetzt nicht des Alkohols wegen, sondern wegen der Emotionen und Gefühlen, die dabei so... Ja, empor.
Auch wegen der Genusssucht. Also geht es bei mir zumindest so. Ich liebe es. Also
genau,
das Entdecken.
Ja. Du hast mal bei dir im Podcast gesagt gehabt, ich glaube, wenn das Schlimmste oder das Schönste wäre, wenn im Wein kein Alkohol wäre, weil dann könntest du es rund um die Uhr trinken. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war. Aber dem kann ich nur zustimmen. Und das ganz, ganz Wunderbare dabei ist, was ich auch genieße, ist natürlich mit Freunden und Familien. Ich kann mich selbstverständlich wie mit einem guten Buch auch abends zu Hause hinsetzen und dann für mich sein und lesen und dann versuchen, den Wein zu lesen. Aber ich finde, dieses ganz Besondere kommt dann doch, wenn man einen Mitstreiter hat. Ob der sich jetzt für Wein begeistert oder nicht, es kommt immer eine gewisse Emotionalität auf. Weil man immer entweder mit dem Wein verbunden ist, vielleicht mit der Rebsorte, vielleicht mit der Geschichte dahinter, vielleicht hat man den Winzer schon mal gehört, vielleicht war man in dem Land. Und das ist ja... eigentlich genau das, was es machen soll. Und dann bin ich mir auch, also ob das zu Hause ist oder im Restaurant, das ist wirklich ganz, ganz gleich.
Trinkst du allein? Also ich habe von ganz vielen gehört, wie jetzt zum Beispiel Lars, der ja heute leider nicht zugegen ist, aber auch ganz viele bekannte Freunde, dass sie also es trostlos finden, zu Hause alleine Wein zu trinken. Ich mache das gelegentlich gerne, weil ich da die Ruhe habe, den Wein zu entdecken. Aber kannst du genau, das? Machst du das? Also
ich mache es viel zu selten. Und wenn ich es dann mache, dann denke ich mir, ich müsste es öfter machen, wie es bei manchen Dingen so ist. Aber ich finde, das ist ein Moment der Ruhe für mich. Und natürlich macht man dann nicht, also man macht da ja schon teilweise Flaschen auf, die man dann vielleicht schon immer mal probieren wollte. Oder man macht aus Trotz was auf, wo man denkt, hey, ich habe es irgendwie nie aufgemacht, ich öffne jetzt den Korken oder den Dreher und dann... Dann haue ich mir die Birne voll. Nee, aber dann probiere ich den Wein natürlich und versuche den auch zu genießen.
Und dann ein oder zwei Flaschen und die dann stehen lassen? Oder sagst du, ich gönne mir jetzt in der Ruhe allein diese eine Flasche und genieße sie in dem vermeintlichen Moment, den ich schon immer haben wollte?
Also die ganze Flasche wird es in der Tat nicht mehr. Früher hat man ja immer gesagt, man muss den Wein komplett genossen haben, um ihn zu verstehen. Das war bei uns immer so ein Running Gag. Davon, das sehe ich aber mittlerweile ganz, ganz differenziert. Ich habe ja auch den Eddie von dir, den Dekanter, den ich bei jedem Wein benutze, den ich alleine trinke. Und dann mache ich es meistens so, dass ich einen Teil des Weines aus der Flasche einfach so aus dem Glas heraus trinke und dann vielleicht einfach nochmal ein Glas, also bei einem Glas ist es immer meistens, also ich schenke mir eigentlich nie mehr als 0,1 ein. Und wenn ich dann meine zwei Gläser 0,1 getrunken habe aus dem Glas, dann weiß ich den Wein eigentlich schon so einzuschätzen, dass ich gleich das nächste Glas aus dem Dekanter nehme und dann mache ich die Flasche auch weg. Weil ich habe dann doch gemerkt, ich bin zwar erst 28 oder werde 29, aber ich merke mittlerweile den Alkohol schneller. Und wenn ich mir wirklich was einprägen möchte, dann bringt es nichts, wenn ich mir jetzt auf Zwang die ganze Flasche reinstülp. Also... Da bin ich über den Punkt bin ich dann doch auch schon hinaus. Wenn man da zu zweit ist, ist es wieder was anderes, weil dann ist die Flasche tatsächlich doch schnell leer.
Manchmal wird.
Dann nimmst du ja drei Schlücke gefühlt jeder und dann.
Manchmal wird der Wein da, aber dann auch zum Nebenschauspiel oder zum Nebenschau. Wie heißt genau, das? Ja. Nebenschauplatz.
Schauplatz.
Ja, irgendwie. Also das Nebending halt. Also wenn man dann ja meistens in Gesprächen sich vertieft und der Wein nebenher fließt. Interessant, dass du...
Genau, das finde ich dann manchmal ein bisschen schade.
Sehr, also gerade bei interessanten Weinen. Deswegen finde ich den Gedanken, den Wein allein zu genießen, sich komplett auf den Wein einzulassen, sich daran fallen zu lassen, durchaus interessant. Interessant finde ich auch, dass du zuerst aus der Flasche trinkst und bin froh, dass du erwähnt hast, dass du das Glas noch dazu erwähnst, dazu nimmst. ich bin andersrum. Ich probiere immer zuerst aus dem Eddy und bin dann das Flaschenkind.
Ach, ja,
weil ich dann dieser Schritt zurück ist für mich ein Schritt nach vorne. Also zu sehen, was der Wein nicht geschafft hat in der Flasche an Entwicklung, ist für mich mehr Verständnis für die Entwicklungsfähigkeit und für die Potenz des Weines als diesen vermeintlichen Sprung, den er durch den Eddy erfahren hat, nach vorne irgendwie noch zu rastern oder zu raten oder irgendwie einzuordnen. Wenn du selber ein Wein wärst, welcher Wein wärst du? Also wie würdest du den Wein beschreiben? Oder hast du konkreten Wein, wo du sagst, der und der Wein bin ich? Oder hast du auf deiner Neuseeland-Reise, die du kürzlich abgeschlossen hast, einen Wein vielleicht gefunden, der dich perfekt reflektiert oder darstellt?
Puh. Also ich bin ja jemand, und das habe ich auch auf der Reise gemerkt, dass ich meine Augen vor niemandem und auch vor keinem Ort verschließe. Deswegen, es gibt ja so viel zu entdecken in der Weinwelt. Also was mich wirklich begeistert hat, ist in Neuseeland die Vielfalt, die da gelebt wird. Das bekommt man ja mittlerweile gar nicht so mit in Deutschland. Ne? Also man sagt immer, Neuseeland wäre auf der Weinmap, aber das ist es nicht wirklich. Also da ist der duftige, tropisch-fruchtige Sauvignon Blanc da. Und das war's. Und was dort halt ganz, ganz intensiv gelebt und versucht wird, ist dem Sauvignon Blanc ein neues Gesicht zu geben. Und das Ganze jetzt nicht irgendwie mit Make-up zu überschminken, sondern neue Wege zu gehen. Dass man mehr Tiefe findet, mehr Textur, da hatten wir es gerade vorher drüber, mehr Struktur. Und ich glaube, in den Weinen habe ich mich tatsächlich am meisten wiedergefunden, weil diese Reise, die ich ja selber gemacht habe, mich ja unfassbar bildet und zum einen auch unfassbar menschlich weiterentwickelt. Und dann finde ich es sehr, sehr aufregend, sich dann so in Wein rein zu projizieren. Weil ich habe mich mit einem Winzer unterhalten und hat gesagt, hey Patrick, wir haben eine Weingeschichte oder sagen wir mal unsere Historie, die liegt jetzt 30 Jahre zurück in Marlborough. Und wir sind dabei, ganz, ganz viele Sachen neu zu entdecken. Das heißt, ich würde mich selber auch nicht auf einen Wein festlegen. Also ich bin da ein bunter Hund, so würde ich es beschreiben. Dass ich lieber versuche, was Neues zu entdecken, mich immer wieder neu zu finden, um dann auch vielleicht eher sagen zu können, okay, der Wein bin ich vielleicht nicht. Mhm. Das finde ich eigentlich die witzigere Frage. Weil es gibt so viele, wenn man sich mal drüber klar wird, was bin ich eigentlich nicht, dann hat man, glaube ich, eher einen Schritt gemacht, als wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt mein Wein zum Beispiel, oder da spiegele ich mich drin wieder. Ja.
Würde ich jetzt mal so stehen lassen. Ich finde es manchmal in zwei Betrachtungsweisen aber durchaus interessant, wenn man ja verschiedene Rebsorten oder verschiedene Gebiete, verschiedene Weinstilistiken immer versucht zu kategorisieren oder zu katalogisieren und da den Spiegel mittels der Rebsorten und der Gebiete oder der Stile zu finden, um zu sagen, ich bin genauso, ist manchmal, finde ich, ein durchaus interessanter Ansatz. Wenn man jetzt sagen würde, ja, das wäre Wein perfekt, also Wein ist Punkt, Punkt, Punkt. Was wäre die für dich absolute Antwort? Also die absolutistische Antwort dabei.
Wein ist... Das ist, ja, das ist tatsächlich mit die schwierigste Frage hier auf dem Fundus der Fragen. Weil man einfach so viel, also für mich ist Wein Leidenschaft, Euphorie, vielleicht auch eine gewisse Zuflucht. Und dann sind wir wieder dabei, nicht im Alkohol, sondern einfach sich den Moment zu kreieren, den man einfach gerade in dem Moment braucht oder sich wünscht. Das ist für mich ein Tool. Also mit diesem Tool kann man unfassbar viel machen. Mhm.
Die Frage hatten wir auch bei uns auf den Örtlichkeiten, also für alle, die bei uns noch nicht waren, auf den, ich weiß gar nicht, ob du das übernehmen möchtest oder nicht, das werden wir sehen, das haben wir auch noch nicht final besprochen, aber bei uns auf den Örtlichkeiten hatten wir...
Also ich finde die Idee total toll.
Vielleicht machst du neue Zettel, hatten wir verschiedene Zettel, wo die Gäste geneigt verschiedene Zettel ausfüllen können, eine Idee, die ich auch selber geklaut habe in New York, als ich mit meiner Frau da seinerzeit unterwegs war. Und wo man eben verschiedene Zettel ausfüllen konnte, unter anderem Weinkulturbar ist, Wein ist, unter anderem auch meine Frau oder meine Freundin ist. Da fand ich es immer ganz witzig, dass eine Vielzahl derer geschrieben haben, entweder die perfekte oder die falsche. Oder der falsche oder hässlich. Ja, oder
viele spannende Dinge dort gelesen.
Aber eben auch Wein ist, und da fand ich viel inspirierende Sachen, die mich teilweise sehr begeistert haben, was Wein für Menschen sein kann. Jetzt habe ich dich oftmals als durchaus schon als Schöngeist erlebt. Und mit Schöngeistigkeit bringt man ja Blumen ganz oft in Verbindung.
Weil, und das Wort, das notiere ich mir gleich.
Schöngeist oder Blume? Was ist denn deine Lieblingsblume?
Um das auf Schöngeist. Ich glaube, so toll hat mich noch niemand in Szene gesetzt.
Das ist eher allgemein. Also. Ja, genau. Nein, Quatsch. Was ist denn deine Lieblingsblume? Ja. Also es sind ja, wahrscheinlich kommen bei 90% aller Antworten irgendwie Rose, Tulpe, Nelke?
Ja, tatsächlich ist dem auch so. Ich finde weiße Rosen unfassbar spannend. Ja. Weil es kann alles. Es kann elegant sein, es kann schlicht sein, es kann... Also in Verbindung mit mehreren dann wieder so erstaunlich wunderschön. Also es ist fantastisch. Aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Romantiker, der in mir durchkommt, der tief in mir irgendwo schlummert. Aber es ist einfach so. Es ist so diese zeitlose Schönheit, die weiße Rose mit sich bringt.
Bringst du Wein und Blumen in Verbindung? Also ist das für dich ein Thema?
Unbedingt,
nicht von den Aromen oder nicht von den... von der Präsenz oder von dem kulturellen Ansatz, aber rein von der Emotionalität?
Definitiv, okay. Ja. Also ich finde, da sind wir ja wieder beim Thema, ne? Also zum einen benutze ich gerne, ich sage jetzt einfach mal, den Vegetationszyklus einer Blume, um Wein zu beschreiben, weil das einfach greifbar macht und eine schöne ja, Bissoziation eigentlich offenbart. Und zum anderen wecken Blumen und Pflanzen in uns immer Gefühle. Also ich bin totaler Naturmensch, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt auf der Neuseelandreise, wo ich 4 Tage den Abel Tasman gemacht habe, was einer der erstaunlichsten Nationalparks überhaupt ist. 2 Tage Kajaken, 2 Tage Wandern. Und da findet man so zur Natur und man entdeckt eigentlich in jeder einzelnen Pflanze, man muss sich vorstellen, es waren Wintermonate und der Coach hat zu uns gesagt, oder der Instructor, dass wir verrückt sind, das zu zweit zu machen, weil wir haben natürlich auch nur im Zelt geschlafen. Und du erlebst solche Einblicke und Gefühle in die Natur, was ich teilweise beim Wein dann auch wiederfinde. Und das lässt sich ganz, ganz schwierig miteinander mit Worten vergleichen. Aber wir schenken, also ich schenke seit Jahren meiner Mutter, schenke ich immer Blumen zum Muttertag oder zum Geburtstag, weil es einfach was ganz, ganz Tolles ist. Das ist natürlich die besondere Schwierigkeit, weil sie ist Floristin. Also ich habe auch schon mal ins Klo gegriffen, so ist es nicht. Aber so ist es ja auch beim Wein. Also wir schenken ja auch Wein zu ganz, ganz wundervollen Momenten. Und deswegen definitiv ganz klar.
Eine Tradition, die leider oft in Vergessenheit gerät oder vernachlässigt wird, ist das Schenken von Blumen. Also viele sagen ja, das Erste, wenn es auch wirtschaftlich nicht so gut läuft, woran die Gesellschaft spart, sind Blumen und oftmals Restaurantbesuche oder Wein.
Konnte man nicht mal mit Tulpenzwiebeln irgendwo bezahlen oder habe ich das jetzt
vergessen? In Holland, ja.
Ja, genau, ne?
Was wäre für dich ein Leben ohne Wein? Kannst du dir das vorstellen? Also das ist eine relativ plakative Frage, denn logisch, klar, bevor man nicht isst oder anderweitiges trinkt, aber so rein vom Genussmenschen, vom Kulturmenschen, Patrick, gibt es für dich ein Leben ohne Wein?
Also, da du jetzt den Bogen noch gespannt hast zum Kultur- und zum Genussmenschen, Patrick, dann nicht. Dann vermutlich nicht. Weil es einfach wenige Getränke in meinem Leben gibt oder Genussmomente, die so viel Emotionen erwecken. Deswegen, also wir hatten es mal drüber, wir beide, das hast du auch mal gesagt, das Burgunder zum Beispiel, das ist natürlich, jetzt werden viele sagen, na klar, Burgunder. Aber wenn ich einen Burgunder vor mir zum Beispiel stehen habe, dann werde ich immer sehr andächtig, wenn er natürlich gut gemacht ist, ne? Aus meiner Empfindung heraus gut gemacht. Und ich freue mich gleichzeitig und dann fängt, das kann man sich gar nicht vorstellen, da fängt irgendwie der ganze Körper an zu kribbeln und man freut sich schon auf den Schluck, um den probieren zu dürfen. Und das schafft eigentlich so kein anderes Getränk. Ich bin mittlerweile auch durch die Reise und durch verschiedene Hörbücher zum Thema Kaffee gekommen. Und Kaffee kann das, ein wirklich gut gemachter Espresso, der kann schon auch in die Richtung gehen. Aber es fehlt dann irgendwo am Tiefsinn. Und das verspüre ich nur beim Wein.
Ich amüsanterweise beim Tee, beim Kaffee eigentlich ganz selten. Cool, ja. Und beim Kaffee bin ich zu oft enttäuscht, als dass ich mich darauf freue. Wenn ich einen Kaffee, also einen Espresso irgendwo bestelle, dann ist es für mich auch entgegen des normalen Kaffeetrinkens ein Genussgetränk, ein Getränk der Langsamkeit. Aber es ist zu oft zu schlecht oder meine idealisierte Vorstellung von Kaffee finde ich dort nicht wieder. Und beim Tee, obgleich das für mich auch eine der Unkulturen in Deutschland ist, also eine Kultur, die nicht gelebt wird und wo es so erbärmlich ist, wie viel Beuteltee da in der Gastronomie irgendwie umherspringt. Übrigens auch als teure Restaurants. Ich habe die schlimmsten Kaffeeerfahrungen in sehr, sehr guten und sehr teuren Restaurants gemacht, außer damals bei Louis Kahns, bei Ducasse. Der hat mich damals sehr inspiriert mit seiner Kaffeekultur, dass man aus verschiedenen Bohnensorten, Röstgraden, oder Mahlgradationen auswählen konnte, um das in der Kona-Maschine damals dann live am Tisch zubereitet zu bekommen, wo heraus auch die Idee entstand, eben viele Cafés bei uns in der Weinkulturbar anzubieten, die auch selber mahlen zu können und am Tisch des Gastes aufzubrühen. Also da war einer der wenigen Situation, wo ich auch erlebt habe, wie man Kaffeekultur leben kann. Damals dort auch Teekultur, also dass man diese typischen Infusionen hatte, wo Kräuter frisch am Tisch geschnitten wurden, aufgebrüht wurden. Oder wo man eben auch einen richtigen Teewagen hatte und Tee zelebriert wurde. Also dieser Besuch damals in Monaco hat mich sehr, sehr inspiriert. Und mir damals vor 25 Jahren gezeigt, was an Genusskultur und Servicekultur möglich ist. Das fand ich damals sehr interessant und um den Bogen zurückzuspannen, finde ich es erbärmlich, wie das in der zumindest deutschen oder hiesigen Gastronomiekultur gelebt wird. Beim Tee geht es noch, da habe ich ähnliche auch Empfindungen, Emotionen wie beim Wein, aber es ist auch das einzige Getränk so far, also bis jetzt, wo ich sage, aber da fehlt dann für mich dann eben auch der, man versteht, finde ich, Tee zu schnell und das hat man beim Wein dann oftmals nicht.
Ja, und tatsächlich, umso mehr man trinkt, natürlich entwickelt man mehr und mehr Verständnis dafür, aber ich habe jetzt vielleicht ein banales Beispiel, aber ich habe jetzt ein 2019er Hohen Morgen von Bassermann Jordan getrunken, ein großes Gewächs, vor 3 Tagen. Und ich war wieder mal erstaunt, was für unterschiedliche Phasen so ein Wein durchmachen kann. Und da hatte ich ausnahmsweise den Eddie nicht da. Das heißt, ich habe dann einfach die Flasche genommen und mal ordentlich kräftig durchgeschüttelt ein paar Mal. Also das ist wahrscheinlich so ein Lifehack, den man machen müsste, weil die Leute, die um mich herum saßen, die haben mich angeschaut, als wäre ich von einem anderen Stern, witzigerweise. Das waren Freunde, die ich schon seit 15, 20, 25 Jahren...
Ist ja letztlich auch also ein Resultat aus dem Double Decanting, was wir machen. Also wir halt hin und her dekantieren und die Sachen schütteln. Da heraus aus der Idee entstand ja letztlich der Eddie. Weißt du, was ich finde, was eine ähnliche Tiefe und eine langfristige innerliche Emotionen in einem auslöst wie Wein?
Ich bin gespannt. Bücher.
Also ich finde, das ist auch etwas, wo ich auch die Vorfreude habe, wo ich während des Genusses, also des visuellen oder des geistigen Genusses, ähnliche Tiefsinnigkeiten habe wie beim Wein. Was liest du, wenn nicht als jetzt außer Fachliteratur, das was garantiert in den letzten 2, 3 Jahren dich wahnsinnig geprägt hat, weil du ja auch eine unfassbar hochgradige und tiefsinnige Ausbildung genossen hast, aber so an Büchern selber, hast du da Lieblingsbücher? Was liest du? Was liest du zur Entspannung oder zum Fordern?
Also ich muss ehrlich gestehen, dass ich bestimmt 25 Jahre lang fast gar nichts gelesen habe. Schande über mein Haupt. Aber ich habe dann irgendwann... Ich denke auch manchmal, dass das durch den Generationswechsel da oder gerade mit unserer Generation kamen ja diese ganzen Smartphones, Tablets, alles drum und drum auf den Markt und ins Leben rein. Und witzigerweise hat man dann irgendwann die Entspannung eher in einer Serie schauen gefunden oder im Film schauen. Wovon ich mich jetzt zum Beispiel ganz, ganz gravierend wieder wegbewege, weil ich halt diese 2 Monate auch mit dem Van unterwegs war und dann... Entweder hast du kein Netz gehabt oder du hast halt einfach nicht die Möglichkeit oder auch vielleicht auch nicht die Lust, weil es zu kalt war. Und dann habe ich zum Lesen gefunden, tatsächlich. Und ich lese jetzt aber nicht wirklich Romane, sondern ich brauche was, wo ich drüber lachen kann.
Okay.
Wie nennt man das am besten?
Keine Comics?
Eine Komödie am besten. Ach. Also eine Komödie, wo ich dann schmunzeln muss, wo ich lachen kann, wo ich dann halt auch abdrifte. Und Fantasy. Mhm. Fantasy finde ich grandios. Vor allem als Hörbücher. Finde ich auch ganz toll. Eine ganz, ganz tolle Art abzuschalten, weil man einfach die Augen zumacht, sich entspannt und dann einfach sich berieseln lässt. Finde ich wundervoll.
Gibt es eine Empfehlung für ein amüsantes Buch? Also wo du sagst, das bringt dich zum Lachen?
Puh, das ist eine gute Frage. Also ich würde tatsächlich doch eher ins Fantasy gehen, weil das mich gerade die letzten Tage so begeistert. Und es ist ein Klassiker, wobei es ist wahrscheinlich ein Mix aus verschiedenen Genres. Es ist Jules Verne, was ich gerne lese und gerne höre. Und einfach die komplette Bank, also alles davon. Finde ich sehr, sehr faszinierend.
Findest du, weil du sagst, hören, dass Hörbücher die gleiche Intensität haben wie haptische Bücher, also wie traditionelle Bücher? Löst das Gleiche bei dir aus oder?
Boah, eigentlich nicht, weil ich finde, man muss immer unterscheiden. Bei einem Hörbuch ist es ganz gravierend, kann ich mich überhaupt mit der Stimme, mit der Stimmfarbe des Vorlesenden
anfreunden. Bin ich auch so sensibel für, das also für Stimmen, das finde ich so
extrem sensibel.
Ja.
Und manchmal denke ich mir, oh Gott, nach einem Satz denke ich dann schon, alles klar, tschüss, und auch nicht bin bis morgen, sondern da bin ich dann auch komplett raus. Und das ist ganz, ganz schwierig. Deswegen, ich glaube, mit seiner eigenen Stimme im Kopf und im Herzen dann auch zu lesen, das ist schon nochmal anderes Kino, weil man halt auch die Sachen selber interpretiert. Also durch das Gesagte wird dir ja schon Interpretationsspielraum genommen, weil du durch so, wie der Vorlesende das betont, ja eine ganz andere Auffassung hast. Und das habe ich in der Tat gemerkt bei Büchern. Also gerade im Vergleich
Hörbuch. Also für mich ist Hörbuchkonsum, dass ich etwas konsumieren möchte, weil ich diesen Klassiker der Weltliteratur in der Tat kennenlernen möchte, aber ich fühle mich dadurch niemals animiert oder inspiriert, sondern einfach nur informiert.
Du hast ja immer eine ganz, ganz klare Sicht der Dinge, was ich sehr, sehr schätze. Ja. Konsum ist richtig, weil oftmals hört man Hörbuch ja auch nicht, wenn man zur Ruhe kommt, auch wenn ich das ab und zu mache, aber meistens hört man es ja im Auto, im Bus, in der Bahn. Und
Bücher liest du wo?
Wenn man halt... Bücher lese ich wo? Also meistens liege ich auf dem Boden. Ja. Tatsächlich. Einfach wirklich auf dem Flur. Okay. Also meistens ist es ein Holzboden, weil da, also hier in unserem Haus ist viel, viel gefliest. Aber wir haben so ein wunderschönes altes Fachwerkhaus mit ganz tollen Balken und altem Holzboden. Und dann liege ich auf dem Boden und dann gucke ich die Decke an, dann habe ich die Balken vor meiner Nase, wo ich immer denke, irgendwann kommen sie runter. Und da lese ich dann.
Ich finde das war für mich auch eine unfassbare Erkenntnis, was ein Holzboden ausmacht im Vergleich zu diesen ganzen Laminatböden, also der Plaste, auf dem man oftmals läuft. Das ist die Akustik, das ist die Wärme. Als wir unser Haus bauen dürften, ist für mich ein ganz großer Wunsch in Erfüllung gegangen, nämlich ein Fischgrätenmuster ins Wohnzimmer zu bekommen, also ein richtig wertiges Laminat. Und einer der für mich großartigsten Parkettverleger hat uns ein richtig hochwertiges, tolles Parkett unten ins Wohnzimmer reingelegt. Und es gab für mich so viele Zeitpunkte, wo ich den Boden anfassen musste, also den berühren musste, den, das ist so, und da, also das, man lernt es irgendwann so mit diesem Laminat zu leben, aber wenn man einmal einen richtigen Boden hat und den lange fühlen kann, also nicht nur im Museum darüber läuft oder in öffentlichen Gebäuden, dann also erkennt man das Billige und das, also wie man sich oftmals mit billigen und mit dieser oberflächlichen Optik zufrieden gibt, was auch ganz viel in die, in die heutige Gesellschaft spielt. Also sei es Mode, dass viele sich so mit H&M-Mode zufrieden geben, weil vielleicht der Schnitt irgendwie passt, aber wenn man dazu einen hochwertigen Stoff hat oder sei es eben auch Industrie versus handwerklichen Wein, dass jeder Industriewein einfach unfassbar perfekt gemacht ist, aber nur oberflächlich und so wie H&M-Mode oder eben Laminat nur lecker ist, aber niemals diesen Tiefgang transportieren kann. Und das ist meine Erkenntnis aus dem Holz heraus. Und ich finde ja, zu Hause lesen hat was unfassbar Schönes. Trinkst du auch zu Hause am liebsten Wein? Oder wäre für dich der absolut perfekte Ort, um Wein zu genießen?
Also wenn ich da an das Vorangegangen nochmal kurz anschließen darf, Silvio, weil ich finde es ganz, ganz spannend mit dem Konsum und vor allem im Holz. Ich finde Naturprodukte, und du hast es ja gerade auf den Wein umgemünzt, sind immer wichtiger in der heutigen Zeit. Und jetzt reden wir nicht über Naturweine, sondern einfach Weine, die produziert sind, sehr naturnah. Und dann ist es für mich nur sinnvoll, weil ich bin auch ein Mensch, ich laufe durch den Wald und manchmal umarme ich einfach einen Baum, weil ich einfach denke, ja, warum nicht? Es gibt mir jetzt ein bisschen Ruhe. Ich genieße das, genieße die Natur, das Freiheitsgefühl dabei und deswegen gibt mir wahrscheinlich das Gleiche, das alte Holz hier in unserem Haus. Und bei Weinen trinke ich vermutlich, das ist eine sehr gute Frage, am allerliebsten genieße ich wahrscheinlich im Beisammensein meiner Familie. weil ich dort dann auch einfach meistens nicht über Wein reden muss. Also es ist so diese Entspanntheit, die dabei herrscht. Ich werde dann natürlich schon mal gefragt, was, aber eigentlich geht es um den reinen Genuss. Und du kennst es sicherlich, wenn du irgendwo bist oder eingeladen bist oder Freunde haben dich nicht lange gesehen, dann wird eine Flasche aufgemacht, dann ist die erste Frage, was ja schön ist, ne? Also verstehe mich nicht falsch, das ist wunderbar. Aber die erste Frage ist natürlich, wie findest du den? Welche Aromen riechst du daraus? Welche Kritik hast du? Und das habe ich halt zu Hause dann nicht. Also wird mal kurz ein Satz gesagt und das war's. Und das finde ich dann in dem Moment des Abschaltens, und da sind wir ja wieder, trinke ich Wein alleine, das ist ja auch so ein Moment, ganz, ganz wichtig. Mhm.
Aber so der perfekte Ort vom örtlichen her, also vom architektonischen, ja, vom rein örtlichen. Oder vom lieber ein steriler weißer Raum, eine Gummizelle, irgendwo auf dem Berg, in der freien Natur, am Meer, im Auto oder im Weinkeller oder wie auch immer. Also wir haben ja ganz bewusst in der Weinkultur aber ganz, ganz viele Weine nicht gehabt. Also sehr super hochwertige Burgunder, bis auf manche Ausnahmen, oder sehr hochwertige Bordeaux, weil wir gesagt haben, das ist nicht der absolut perfekte Ort, um diese Art von Wein zu trinken. Aber was wäre der perfekte Ort für dich? Also wo du sagst, hier würde ich, egal was mich diese Flasche gekostet hat oder welchen Wert die für mich hat, hier ist alles absolut perfekt.
Zu Hause. Also bei mir hier zu Hause im Haus. In Sulzburg. In meinem in unserem 300 Jahre alten Fachwerkhaus. Einfach. Ich finde es extrem schwierig zu beantworten, weil ich glaube, wenn du emotional gesehen zur Ruhe findest, dass du dann auch Wein anders schmeckst.
Ohne Frage.
Also das beste Beispiel ist ja, wenn du in Urlaub fährst, dann trinkst du den Wein. Das ist das klassischste Beispiel überhaupt. Du trinkst den Wein, bist hin und weg, kommst nach Hause, öffnest die Flasche und denkst, ja super. Also irgendwie fehlt mir da was. Und so ist es ja genauso. Ich war ja in der Hawke's Bay in Neuseeland und habe dort Wein direkt am Meer getrunken und dann den gleichen Wein im Weingut selber. Und das waren schon Welten. Also wir sind ja so leicht zu beeinflussen, ob das jetzt über den Hörsinn ist, über den Riechsinn oder übers Schmecken. Deswegen, ich glaube, zu Hause, wenn ich zur Ruhe finde und auch emotional abschalte, so wie jetzt über Weihnachten, dann kann ich den Wein auch in sich genießen. Und das ist für mich eigentlich der schönste Ort. Und trotzdem würde ich tatsächlich gerne auch mal in einem Rheinraum einen Wein trinken. Ich würde auch gerne auf dem Mount Everest mal einen Wein trinken, was wahrscheinlich utopisch wird.
Total ist.
Weil ich ein zu großer Schisser bin und was, genau, Luftdruck, auch das.
Also schmeckst du den Wein halt überhaupt nicht.
Ja. Also genau, aber allein diese Erfahrung würde ich gerne mal machen. Ich war jetzt letztens Fallschirmspringen zum ersten Mal in meinem Leben, da hatten wir es dann auch, wir haben ja telefoniert danach. Und selbst da habe ich mir überlegt, während ich da runtergefallen bin, habe ich mir überlegt, wie würde jetzt Wein schmecken? Also allein durch diese völlige Überforderung und Überflutung der Reize habe ich mich die Frage gestellt. Und leider kann ich sie nicht beantworten. Aber vielleicht irgendwann. Also mein Tandempartner hatte leider keinen dabei.
It's never too late. It's never too late for a second jump.
Also it's never too late. Ja, irgendwann nehme ich so eine kleine Mikroflasche mit und dann kurz bevor wir rausspringen.
Das ist eine Extremsituation. Wann würde Wein für dich überhaupt nicht passen? Ja. Also gibt es für dich eine Situation, wo du sagst, boah, ey, jetzt wirklich nicht. Also alles jetzt, aber kein Wein. Also außer jetzt beim Autofahren oder irgendwie in einer despektierlichen Situation.
Ja, klar, natürlich. Wahrscheinlich doch dann direkt nach dem Aufstehen. Weil ich bin ein Mensch, ich brauche meine halbe Stunde, um in den Tag zu starten. Und in dieser Stunde brauche ich wirklich auch keinen Wein. Manchmal kreisen die Gedanken schon darum. Das ist nochmal was anderes, aber trinken auf keinen Fall. Zum Frühstück, zum Brunch, das ist dann wieder was anderes. Da geht natürlich
immer was. Bist du ein Daydrinker?
Ne? Ob es ein schöner Rosé? Ja, unbedingt. Ja. Unbedingt.
Also eher am Tag oder eher
abends? Also vor allem im Also jetzt im Winter eher abends. Und tatsächlich an meinen freien Tagen, wenn Sommer ist, Frühling. Ich bin eher Frühling- und Herbstkind. Das finde ich ganz, ganz wunderbar. Sommer ist mir meistens zu heiß und Winter ist mir meistens zu kalt. Dann doch gerne am Tag. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres oder wenig Schöneres, es gibt natürlich immer was Schöneres, als mich zum Beispiel mit einem Patrick, ein sehr, sehr guter Freund von mir, in in Dresden am Sonntag zu treffen, nachdem wir beide irgendwie 5-6 Tage gearbeitet haben, und dann treffen wir uns um 15 Uhr und machen eine Weinprobe. Und selbst wenn es einfach nur genießen ist und man tauscht sich aus, also das ist wunderbar. Und das ist am Abend nochmal was anderes, weil am Abend kommst du dann wieder zur Ruhe, da hast du eigentlich schon wieder keine großartige Lust, über irgendwas zu reden. Und deswegen finde ich Daydrinking ganz, ganz toll. Früher war Daydrinking natürlich etwas anderes, ne? Da sind wir von Festival zu Festival gezogen. Ich glaube, da hatte das, aber ich glaube, da war auch kein Wein dabei.
Warst du ein Partytyp?
Also ich war ein totaler Partytyp, ja. Ja, ja. Also damals kein Festival ohne mich mit 18, 19, 20, 21. Ja. Bis dann die harte Realität, die Gastronomie angefangen hat. Ne?
Welche Musik war das damals?
Dann war es.
Also, welchen Festival bist du gegangen? Zu Volksmusik oder zu
Rock? Tatsächlich, schön wär's. Also ich kann es hören, aber ich bin dann bei Schlager oder Volksmusik bin ich doch eher raus. Ist auch immer schwierig, einen passenden Schlager zum Wein zu finden.
Ja.
Aber ich war bei Rock am See zum Beispiel in Konstanz, war eines meiner ersten Festivals mit 16. Das war wirklich sehr, sehr, sehr prägend. Und ansonsten bin ich ja ein riesiger Fan der elektronischen Musik.
Okay.
Und des Hip-Hops, Oldschool-Hip-Hop. Ja. Das ist für mich auch, da fahre ich auch runter und entspanne. Aber wenn man feiern geht, dann doch elektronische Musik und meistens Techno und dann so 80er, 90er Jahre Techno.
Also findest du, das passt zum Wein? Cool. Also Rockmusik und Wein war ja schon immer in Frage gestellt. Die Hosen waren ja so mit die Ersten, die zusammen mit Tesh damals Wein auch auf Festivals in Verbindung gebracht haben. Aber so elektronische Musik und Wein, findest du? Da gibt es ein paar.
Okay, ja. Wow. Also zum einen finde ich das Freiheitsgefühl, was man hat bei elektronischer Musik. Oftmals ist es eine, ob du jetzt in den dunkelsten Club gehst oder ob du jetzt auf einem Festival stehst in der Sonne, das macht eigentlich für mich gar keinen Unterschied, weil du hast immer dieses, bei elektronischer Musik und besonders bei Techno hast du immer dieses Gemeinschaftsgefühl. Und das hast du, wenn du Wein trinkst, auch. Und das da mag man natürlich jetzt sagen, okay, es sind vielleicht Äpfel und Birnen, aber so vom Grundgefühl her, wenn ich Wein trinke, vergesse ich das um mich herum, und wenn ich auf elektronische Musik feiern gehe, dann das auch. Weil dann einfach mal kurz die Welt stillsteht, und das ist ja das ganz, ganz Wichtige bei Musik. Ne? Ja. Und das finde ich unbedingt
ist das
passend.
Ist das die unbedingt idealste grad Musik für dich beim Weintrinken, oder würdest du, wenn du ein absolut perfektes Setting aufbaust, würdest du dann für deine Mitprobierenden eine andere Musik aussuchen? Also was wäre für dich die absolut perfekteste Musik zum Wein? In general. Also gar nicht so dieses general, für mich persönlich, sondern allgemein für jeden von uns.
Wahrscheinlich Klassik. Ja. Zu der Musik habe ich aber auch erst in den letzten Jahren gefunden. Also wahrscheinlich, also wenn man es verallgemeinern möchte, was man mit Sicherheit nicht kann und nicht sollte, ist es aber die klassische Musik. Weil du alles hast. Also du hast ja von pompöser Musik zu eleganter Musik zu ganz, ganz feinsinniger Musik. Du hast ja da alles mit drin.
Bestimmter Komponist?
Und nicht unbedingt, nee.
Okay.
Nicht unbedingt. Also das ist ja eine Gefühlssache, ne? Also auch bei der klassischen Musik. Unbedingt. Also gerade auf sein Innerstes hören, worauf habe ich jetzt gerade Lust? Deswegen ist Musik ja auch so ein Thema bei mir. Und das Schlagzeug kann das ja auch, was klassische Musik kann. Wenn man richtig hinhört und vielleicht noch ein bisschen editiert von den Becken her, dann schließen wir wieder den Kreis zu meiner Leidenschaft des Schlagzeugspielens. Ja. Aber was ich wichtig finde, ist, sich die Augen nicht zu verschließen, weil ich höre genauso gerne, manchmal trinke ich einen fetzigen Wein und denke, boah geil, da könnte ich jetzt dazu rappen. Also in der Tat, nicht weil ich betrunken bin, sondern einfach, weil es Spaß macht. Weil man witzigerweise auch sowas in Lieder, in Songtexte kleiden kann. Und dann ist Rap natürlich vom lyrischen Aspekt her genial.
War ja interessanterweise Toni einer der ersten in Deutschland, die das schon in gewisser Weise vorgelebt, vielleicht noch nicht perfektioniert, dafür ist da noch zu viel Luft, hat, aber einfach Musik und Wein in Verbindung gebracht hat. Daher viele Grüße von hier aus und vielen Dank für deinen Weg. Also da große Bewunderung.
Weil sie es sehr zu schätzen, dass er das macht. Gleichfalls, Dito, ja. Absolut.
Hast du selber, jetzt abgesehen von dem Ansatz Musik, Wein, hast du jemanden, der dich geprägt hat? Hast du ein Vorbild? Hast du einen Dude?
Bei Musik oder bei Wein? Also, oder bei beidem? Ja, ich möchte ja jetzt ungern Honig ums Maul schmieren, aber du hast mich, bist natürlich die prägendste Person in meinem Leben gewesen, was Wein angeht. Das darf ich ruhiger auch mal so salopp formulieren, das habe ich dir aber auch schon so gesagt. Und dann gab es eine Person, durch die ich zum Wein gefunden habe, das ist der Steffen Genzel. Dem möchte ich die allerliebsten Grüße gerade auch mal sagen, weil witzigerweise war er stellvertretender Restaurantleiter im Ganthotel und Restaurant Mohren auf der Insel Reichenau bei Konstanz, wo ich ja mal 2 Jahre meiner Ausbildungszeit verbringen durfte. Und er war so der einzige Mensch, der sich wirklich mit Wein auseinandergesetzt hat und hat in der Zeit auch seinen Sommelier gemacht. Und das prägt einen natürlich, ne? Wenn du da als junger, gut, ich war auch schon 21, als ich jetzt angefangen habe.
Ich bin noch jung.
Aber wenn du da hinkommst, ich bin noch jung. Jung, dynamisch, manchmal weniger. Und wenn du da hinkommst und dann hast du jemanden, der dich so an der Hand nimmt, dann ist es schon ein ganz, ganz großes Kino. Er hat mir dann auch einen Fragenkatalog erstellt, den ich durchzuarbeiten hatte. Er hat mit mir Weine verkostet. Ob das jetzt beim FIFA-Zocken war oder ob das im Restaurant war, das hat mir überhaupt keine Rolle gespielt. Aber es ging um dieses an die Hand nehmen. Und das hast du ja zum Beispiel auch ganz, ganz großartig gemacht. Also ich bin ja 700 Kilometer aus dem Markgräflerland zu dir gezogen, nur wegen der Weinkulturbar. Und hab das teilweise auch unterschätzt, wie viel Herausforderung das mit sich bringt und wie viel Muße man an den Tag legen darf und soll und kann. Und ja, du schaffst es in einer einzigartigen Art und Weise, die Menschen auch für die schwierigen Dinge im Leben zu begeistern. Und Gastronomie ist nun mal schwierig. Und Wein, das Thema Wein ist auch schwierig, weil es von so vielen Veränderungen zeugt, jeden Tag, jedes Jahr. Deswegen, ja. Und gerade in der Weinbeschreibung hast du mich ja unfassbar geprägt. Also, ich kenne ja keinen anderen, der so Wein beschreibt wie du. Und dass ich mir da schon eine große Scheibe von abschneiden durfte, ist schon ein großes Kino. Also vielen, vielen Dank.
Ich von Herzen gerne, aber auch deinen eigenen Stil gefunden hast. Also ich finde nichts, ich sag mal, erbärmlicher oder trauriger oder bedauerlicher, als wenn jemand seinem Chef, Kollegen, Freund, nur weil er den toll findet, mit gleichen Worten alles hinterher plappert. Und kenne da einige Beispiele und bin froh, dass du deinen eigenen Weg gefunden hast und zu dir selber dann dadurch oder vielleicht durch uns in der WKB inspiriert dich gefunden hast und das dann einfach angenommen und adaptiert hast. Und das zeichnet dich ja aus und deswegen, glaube ich, wirst du deinen eigenen Weg eben auch in der WKB mit dem Fundament WKB letztlich finden. Und für mich ist es genauso ein Geschenk. Ich finde es toll, wenn jemand die Fähigkeit oder die Größe hat, hat mir es für mich immer gewünscht, wenn man jemanden an die Hand nehmen und inspirieren kann. Und rückblickend auf 20, 30 Jahre Gastronomie waren diese Menschen, sei es, keine Ahnung, Dieter Müller, Nils Henke, die eben andere geformt und begleitet und inspiriert oder eben begeistert haben, immer ganz besondere Persönlichkeiten. Und ich habe mir immer gewünscht, sowas für andere auch zu sein. Aber immer losgelöst, und das finde ich dann ganz, ganz wichtig, von der Vorgabe My Way or Highway, also das, was ich mache, ist alles richtig, sondern einfach immer nur Gedankenanstöße zu geben und damit jemanden zu inspirieren oder jemanden zu begeistern. Und ja, es ist für dich Kellner und Sommelier oder Hotelfachmann dein Traumberuf? Oder wenn du die Wahl hättest, würdest du irgendwas anderes lieber machen? Oder welchen Beruf würdest du ergreifen, wenn du nicht Sommelier wärst?
Wahrscheinlich würde ich Arzt sein.
Okay, wow.
Das hat aber auch einen ganz einfachen Grund. Ja, ich weiß, das ist jetzt wieder, da sind wir wieder beim Thema Äpfel und Bier. Ja. Aber du kennst ja meine Familienhistorie so ein bisschen. Und mein Papa ist ja Oberarzt der Orthopädie. Mein Bruder hat jetzt das Medizinstudium abgeschlossen. Meine Mutter ist Arzthelferin.
Oh, wow.
Und ich bin so der Einzige, gut, außer Thorsten mal noch rausgenommen, mein ganz großer Bruder, der im Maschinenbau tätig ist, bin ich so der Einzige, der in diese Branche gegangen ist.
Ach, Wahnsinn.
Und witzigerweise, es ist wunderbar, dass wir da mal drüber sprechen, weil witzigerweise auch aus einer Reise heraus resultierend. Weil damals bin ich nach dem Abitur direkt nach Thailand, Vietnam und Kambodscha und bin dann mit dem Motorrad mit meinem besten Kumpel da 2.500 Kilometer durch Vietnam
gefahren. Mit dem Motorrad?
Und dann mit dem Motorrad, ja. Und mit einer 110er Kubik ohne Führerschein. Also noch nie auf dem Motorrad gesessen. 5 Uhr morgens raus, das Motorrad gekauft, anfahren geübt und los. Also das würde ich heutzutage auch nicht mehr empfehlen. Also ja, ich glaube, so junge Menschen hören uns nicht zu, dass sie das gleich nachmachen, aber... Aber gut, auf jeden Fall hat es so geprägt, dass ich diese Gastkultur kennengelernt habe. Auf natürlich eine ganz anderen Ebene. Also ich meine, das ist ja ein Kulturschock habe ich damals bekommen. Die würden ja genauso einen Kulturschock kriegen, wenn sie hierher kommen. Aber Vietnam ist eins der unfassbarsten Länder, die ich je bereist habe. Und ja, dadurch bin ich in die Gastronomie gerutscht, weil ich mir dachte, ich kam wieder und habe mir gedacht, okay, was mache ich? Was fand ich schön an der Reise, was hat mich begeistert? Und dann waren es die Menschen, dann war es die Gastfreundschaft. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin ja jetzt auch nicht unbedingt auf den Mund gefallen, wie man merkt. Und plapper manchmal zu viel. Und dann habe ich mich in der Gastronomie gesehen. Und ansonsten, wenn ich die Fertigkeit besitzen würde, viel Blut zu sehen oder Wunden überhaupt wahrzunehmen, dann wäre ich wahrscheinlich Arzt. Mein Papa hat immer gesagt, Patrick, du wärst vom Menschlichen her ein wundervoller Arzt gewesen. Aber vermutlich nimmst du das Emotionale zu sehr mit ins Bett. Und da hat er auch recht, also das packe ich dann auch nicht. Also, ja.
Wow. Aber Reisen tust du von Haus deswegen aus unfassbar gerne, oder?
Ja. Genau, ja. Und mittlerweile gibt es ja eine Bucketlist von den meisten Weinanbaugebieten, die ich gerne bereisen möchte.
Rein Weinanbaugebiete, oder würdest du auch gerne in andere Regionen reisen? Was wäre so dein...
Nicht unbedingt
tatsächlich. Wirklich Anbaugebiet, oh Gott. Ja, interessanterweise weiß, auch in Neuseeland. Also du hast wenn du berichtet hast, geschrieben, ich fahre in die und die Stadt, sondern immer in dieses und dieses Gebiet. Also das prägt dich da schon maßgeblich.
Gut, dann würde ich, ja, das prägt mich maßgeblich, aber das war ja natürlich, also das war ja der Grund, warum ich dahin bin. Um die Weinwelt zu entdecken. Und das hast du mir ja auch an die Hand gegeben und hast gesagt, Patrick, such doch mal was dich weiterbildet und du gleichzeitig auch in Spanien kannst. Und Neuseeland bietet ja genau die Facetten. Also ich bin ja nicht jeden Tag nur durch Weinanbaugebiete gelaufen oder durch die Reben und habe da rumgetanzt, sondern ich habe mir auch Gletscher angeguckt, ich war Fallschirmspringen, ich bin durch Nationalparks gewandert. Da war ja tagelang Wein gar kein Thema. Ich habe mich auch 2 Wochen mal rausgenommen, nachdem ich in Marlborough war. Und habe dann in Nelson, was eigentlich ein wunderschönes Weinanbaugebiet ist, keinen einzigen Winzer besucht. Einfach weil ich auch ich hatte gar nicht die Kapazität dafür, vom Kopf her. Also ich glaube schon, dass man das auch schon takten sollte, dass man nicht von einem Thema zu viel hat. Ich meine, das kennst du.
Was
das
ist wie bei uns,
wenn wir den ganzen Tag rumstehen in der Bar und viel, viel reden, dann redet man zu Hause vielleicht dann doch etwas weniger. Und so ist es ja. Und es ist schwierig, hast du recht. Es ist sehr, sehr schwierig und ich habe mich dann auch immer wieder ertappt, wo ich mich dann doch wieder mit einem Wein irgendwo hingesetzt habe. Und dann ging es natürlich doch wieder los. Wie ist denn jetzt der Nelson Sauvignon Blanc anders als der in Marlborough? Mhm. Und dann fängt es ja gleich wieder an. Ne?
Hast du in Neuseeland eine richtig coole Weinbar gesehen? Also einen richtig coolen Wine Place oder ein Restaurant, wo du sagst, wow, das ist...
Ja, habe ich. Hätte ich ja fast dort angefangen zu arbeiten, sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich gar nicht hier.
Ja. Wer war das? Oder welcher war das, also für alle Neuseeland-Reisenden?
Wäre ich nicht hier. Noble Rot in Wellington.
Was mit dem in London zu tun? Also da gibt es ja diese Noble...
Nee, leider nicht. Wow. Ja, also soweit ich informiert
interessant
bin,
leider nicht. Interessant. So die Kultweinbars in London ist ja eine kleine Kette, oder sind 3 Weinbars. Noble Root.
Genau.
Wow, okay.
Und nee, aber das habe ich direkt danach gesagt gehabt, als ich da Probe gearbeitet habe, ein unfassbar stimmiges Konzept. Also du kommst da rein, das ist in einer kleinen Seitenstraße. Und dann hast du einen Mini-Mini-Barbereich mit ungefähr 2, 4, 6, sagen wir mal 6 bis 8 Tischen. Dann hast du einen Function-Bereich, in dem du dich treffen kannst, zum Beispiel, wenn du jetzt eine Tagung hast. und dann hast du hinten einen Gastronomiebereich, wo es in die Richtung des Fine Dining geht. Und das fand ich cool. Und der Function-Bereich war dann durch dicke Glasscheiben und Türen getrennt. Mhm. Und du musst dir das aber vorstellen, alles auf einem Raum ein bisschen größer als unsere Weingut-Tober. Wow. Und das ist dann schon ganz, ganz großes Kino. Also es ist schon, sagen wir mal die Hälfte mehr, was jetzt auch nicht utopisch mehr ist, aber das ist sehr kompakt, sehr komprimiert. Und dann spielst du auf der einen Seite dieses laissez-faire, entspannte Weingefühl, auf der anderen Seite hast du das etwas elitärere, was der Wein ja auch, oder wovon der Wein auch lebt, und dann hast du einfach das Unkomplizierte bei einer Tagung. Mhm. Das finde ich total faszinierend. Ja. Und der Maciek heißt er, ist ja auch ein hochdekorierter Sommelier dort. Und dann Jessica hieß sie, glaube ich. Ich hoffe, ich täusche mich nicht. Wurde ja schon als, ich meine, beste neuseeländische Sommeliere ausgezeichnet. Ja. Und hatte auch das WSET Level 4 gemacht. Und allein daher werden ja so viele Berührungspunkte. Es hat dann im Endeffekt leider nicht funktioniert, weil ich nicht die Dauer bleiben wollte, die sie sich vorgestellt hatten. Weil du kennst es, also so eine kurzlebige Geschichte, kann ja jeder Hansele kann da kommen und sagen, er ist Weinsommelier und sagt, ich bleibe 6 Monate und geht nach 3. Das hat er mir ja auch so kommuniziert. Ja. Und dann haben sie sich in der Tat für einen anderen entschieden, was ein paar Tage lang an mir genagt hat, das ist ja normal. Ja. Aber das war dann auch wieder okay, aus der Begründung heraus. Und die machen so, das habe ich auch vor, in der Weinkulturbar zum Beispiel Corava zu nutzen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen kleiner Hint, schon mal was kommt, aber ich möchte schon eine Sommeliers Collection auf die Beine stellen. Oder so hieß es zumindest in der Noble Rod. Und dann hast du ausgewählte Weine aus dem Corava-System. Und das finde ich einfach spannend, weil es auch für die Weiterbildung, für die Freude der Gäste zuständig, als auch für meine Weiterbildung. Und auch für die meiner Mitarbeiter, ne? Also die Nina hat ja gesagt, sie ist weininteressiert, sie würde da gerne den nächsten Schritt machen und dann ist das natürlich super.
Glaube ich auch, dass du mit deiner Begeisterung auch gerade in dieser kleinen Weinbar ganz viel bewegen kannst und ganz viel auch Neues initiieren. Da freue ich mich unfassbar und total drauf. Zeigt aber auch sowohl mit der Weinkulturbar als eben auch mit der Noble Rod Weinbar, dass manche Dinge manchmal im Positiven anders kommen können, als man es vorher genau. irgendwie erahnt hat. Gibt es für dich den Ort, wo du sagst, also egal wo mich, egal was hinträgt, dort möchte ich gerne mal Wein empfehlen? Also das wäre für mich so dass die ganz große Herausforderung. Es muss kein Restaurant sein, es muss keine Weinbar oder Weinladen oder kann auch keine Ahnung, das MoMA sein oder es kann die Antarktis oder so. Also ich würde es total gerne mal im NoMA. Also die Herausforderung finde ich unfassbar interessant, sich mit auf verrückteste Weise mit den Geschmäckern auseinanderzusetzen. Vielleicht aber auch nur, weil ich da umsonst essen will. Ich weiß noch nicht, aber irgendeinen Grund gibt es dafür.
Ich hatte die gleiche Idee tatsächlich.
Die Leute dort einfach auch kennenzulernen, das finde ich, also sowohl die Gäste, was ich sehr interessant und inspirierend finde, als auch die Mitarbeiter. Also das wäre so mein Ort, obwohl es wieder ein Restaurant ist, hast du auch so diesen Ort der Sehnsucht, wo du gerne mal, sei es für eine Stunde, einen Tag, ein Jahr, ein halbes Leben lang Wein empfehlen würdest?
Also witzigerweise kam mir das mit dem NoMA auch in Kopenhagen. Und ich bin dann aber ganz schnell davon ab, weil ich mir immer dachte, okay, komm jetzt, also Gastronomie muss es ja eigentlich nicht sein. Und bin dann aber witzigerweise wieder hingekommen. Und zwar wollte ich unbedingt in Wellington in Neuseeland im Hiakai essen gehen.
Okay.
Und zwar machen die indigene Küche, also Maori-Küche, auf Sternenniveau. Und leider, und es tut mir in der Seele weh, leider konnte ich da nicht hin. Und die haben sowohl Weinbegleitungen als auch non-alkoholische Begleitungen über Tee, über Cocktails, über alles drumherum. Und das ist so ein Ort, an den ich unbedingt mal wollen würde und dann aber auch gerne zum Arbeiten.
Ja.
Einfach zum einen, um zu sehen, welche Gäste kommen da, wie wird das Essen angenommen, was erzählt sie mir von ihrer Kultur, wie ist denn Wein eigentlich mit so indigenen Völkern verboten.
Ja, wow, cool.
Weil das ist in Neuseeland natürlich, na klar, es gibt ein Maori-Weingut, ich glaube, es ist auf der Südinsel im Norden. Ja. Aber ansonsten werden natürlich eher Namen benutzt von der Maori-Kultur, um Weine zu beschreiben. Oder auch um das Klima zu beschreiben, ums Wetter. Ja, aber wieso wirklich der Wein da ankommt, ob Wein ein Thema ist, ob Wein überhaupt ein Thema wäre, in der Art, wie wir ihn heute kennen, für indigene Völker, das fände ich spannend. Und ich glaube, das erweitert auch den Horizont. Und sind wir in der Lage, das zu schmecken, was die schmecken? Oder sind sie in der Lage, das überhaupt nachzuvollziehen, warum wir den Wein so gemacht haben? Ist wahrscheinlich ein Mysterium, was auch ein Mysterium bleiben wird, aber das fände ich schon cool.
Wie hieß der Laden?
Hiakai. H-I-A-K-A-I. Mhm. Und dann, ja, Kaupapa. Mhm. Ist in Wellington. Total faszinierend. Und der Patrick, hier kommen wir wieder auf ihn aus Dresden, der hatte mir damals davon erzählt gehabt. Und ich habe es halt leider nicht hingeschafft. Mhm. Wie das halt manchmal so ist auf so einer Reise, dann, ja, passen die Umstände nicht.
Ja, manchmal ist es auch ganz wichtig, dass man also die richtige Stimmung für so einen Laden hat. Nicht einfach nur, um es zu machen, es macht.
Genau.
Und
genau, ja.
War das oder ist während deiner Reise hast du da den für dich inspirierendsten und einfach genialsten Weinladen, sei es Weinbar oder Weinladen gefunden? War das die Nobelroot Bar oder hast du irgendwas auch losgelöst von Neuseeland, ein Geschäft, eine Lokalität gefunden, wo du sagst, wow, hier wird Wein wie nirgendwo anders geliebt? Oh, das ist Wein.
Ja, es kommt wahrscheinlich blöd, wenn ich das sage, aber es ist halt. Also das ist ja das, was ich dir gesagt habe. Als ich aus der Noble Road raus bin und dann gemerkt habe, dass ich da nicht arbeiten werde, dann habe ich eigentlich die Faszination, die in der Weinkulturbar gelebt wird, erst richtig verstanden. Mhm. Und das ist natürlich immer blöd, seinen baldigen eigenen Laden zu nennen, aber das ist ja auch der Grund, warum ich dann letztendlich Ja gesagt habe.
Ist das nicht das Schönste, was es eigentlich gibt? Also wenn man auch mit Überzeugung das leben kann und auch mit der Überzeugung, dass man sagt, ich nehme das genauso an und habe aber die Möglichkeiten, es weiterzuentwickeln, sehe da die Möglichkeiten durch meine Erfahrung der letzten Monate und muss nicht alles verändern. Also ich habe das bei einigen auch namhaften Winzern erleben dürfen, dass sie sagten, wir leben hier einfach, also wir machen nicht die besten irgendwie Weine oder wir sind nicht, also lebten das nicht mit einer gewissen Arroganz, schon mit einer gewissen Überzeugung, sahen aber die Möglichkeiten, es im neuzeitlichen oder eben auch mit klimaverengten, veränderten Bedingungen neu zu initiieren oder neu zu inspiriert zu kreieren und dann weiterzuentwickeln. Also das ist ja eigentlich der schönste Zustand, den es dann irgendwo gibt.
Absolut. Bin ich ganz deiner
Meinung. Was ist deine Lieblingsrebsorte eigentlich? Also ist es jetzt geprägt von Neuseeland Spätburgunder wie bei den meisten oder Riesling? Oder bist du da so ein schräger Typ, der sagt, ey, Huxelrebe über alles, yo.
Und dann am besten als Sekt. Ja, ist eine geile Nummer. Ist tatsächlich eine geile Nummer. Wer macht das nochmal?
Huxelrebe als Sekt? I don't know.
Ja, das macht doch... Schade, ich hab jetzt die private Telefonnummer, aber ich komme nicht auf den Namen.
Ist du, ja auch, sag ist mal ja die auch, Telefonnummer.
Ist auch traurig.
Ja. Ich ruf mal schnell an. Sag mal, Schatz, welchen Sekt machst du? Welchen Sekt machst du? Sorry. Das war ein freudiger Versprecher.
So Ausschweifungen, wie auch immer, dürfen wir auch mal sein. Genau. Oder bei der ganzen Ernsthaftigkeit, die wir hier an Tag legen. Also wenn wir uns beide kennen, dann... War es noch nie so ernsthaft wie heute?
Ja, glaube ich auch.
Ja. Nee, Welche Rebsorte? Jetzt bin ich ja doch so ein Emotionsmensch und dann ist es immer schwierig. Also wenn mich jemand fragt, und ich werde ganz, ganz oft gefragt, dann ist es vermutlich Riesling und Spätburgunder. Da werden jetzt viele Leute gähnen und na klar. Aber es ist einfach so, dass Riesling Leute unfassbar miteinander vereint. Also es gibt entweder Leute, die hassen Riesling.
Kaum noch, das ist 80er.
Ja,
also in 80ern waren so viele,
die Nachbarn, irgendwie... Du musst mal meinen Nachbar fragen.
Gib mir die Telefonnummer.
Ja, kann ich dir 07 sagen. Da darfst du ihn gerne mal belehren, aber ich habe eben den Hohen Morgen aufgemacht, das große Gewächs, vor 2 Tagen. Er hat gesagt, nee, ich komme nicht rüber, ich mag keinen Riesling. Ich habe gesagt, gut, dann soll es so sein. Ne? Aber auch die Verbundenheit zur Reise wieder. Ich habe einen Weinmaker kennengelernt, der jetzt witzigerweise bei Heimann Löwenstein gearbeitet hat, den Herbst.
Ja.
Und ich glaube sogar, aber das möchte ich jetzt nicht zu viel sagen, weil ich es ja nicht genau weiß, ich glaube sogar, einen Job angeboten bekommen okay. hat. Ja. Und ist auch ein Riesling-Fanatiker. Und wir haben da auch Blindproben gemacht, Riesling-Proben. Und was Riesling an Facetten zeigt, an verschiedenen Gesichtern, Gewändern, an, ja, wenn man über Autos nachdenken möchte, an Ausstattung, ist einfach grandios. Mhm. Und Pinot Noir, Spätburgunder, ist so eine Rebsorte, die ja, in ihrer komplizierten Einfachheit glänzt, mhm. finde ich. Also dieses extrem Feinsinnige und Feinfühlige, was ein Pinot Noir hat oder ein Spätburgunder, haben ganz wenige Rebsorten. Mhm. Und dann muss ich aber auch sagen, ich bin auch jemand, der trinkt zum Beispiel gerne mal einen Barger, weil gerade aus Portugal finde ich auch extrem vielfältig. Mhm. Vielfältig von der Herangehensweise, von diesem ungestümen Brachialen, was er auf einmal haben kann, von Tannin her. Und dann kriegt man das aber von der Fruchtigkeit so zart teilweise hin. Also war ich wirklich begeistert. Mhm. Das war so ein Wein, der mich im letzten Jahr, also nicht in diesem Jahr, sondern im letzten Jahr, begeistert hat. Von Philippa Pato war das. Das war großes Kino, fand ich, für mich selber.
Ist, glaube ich, auch so ein wenig deiner Tiefsinnigkeit geschuldet oder eben auch deiner Fähigkeit zu schmecken und darüber nachzudenken und zugleich zu fühlen. Was war deine absolute persönliche Weinspeisenkombi? Also wo du sagst, über alles hat mich dermaßen geflasht. Oder davon träume ich nachts oder das würde ich gegen alles eintauschen.
Pizza und Beaujolais. Echt? Nein, es ist halt das Go-To, ne? Also ich finde so diese einfachen Sachen, die fallen immer an der Tischkante runter. Nee,
stelle ich mir genial vor. Das sind beides völlig unterschätzte Dinge, also sowohl Pizza als auch,
ja, ja,
als auch Beaujolais als solches. Und es gibt ja kaum so einen Überflieger wie Beaujolais, der es in den letzten 5 Jahren wieder geschafft hat, auf die Wettkampfkante zu hüpfen.
Ja. Ja, das ist eine gute Wortwahl. Was ist denn deine? Das interessiert mich jetzt mal.
Dein Go-To. In der Tat mein absolutes. Es war ein Schweinebauch mit Bärlauchrisotto und dazu ein gereifter Cabernet. Also ein weißer
Bordeaux. Ach, das habe ich mir gedacht. Bordeaux. Witzig, ja.
Und dieser Geil. Schweinebauch mit Bärlauchrisotto ist das Over-the-Top-Gericht, was ich jemals hatte. Bei Dieter Müller damals, aber inspiriert von Nils Henkel. Okay. Und den gereiften Cabernet hatte ich damals noch offen und habe den so mehr oder weniger random probiert und hatte dieses boah. Also dieses an Berührungspunkte ja. und trotzdem sich polarisierende oder gegenpolarisierende Elemente war absolut, also zwei so charaktervolle, eigenständige Elemente, die sich auf Augenhöhe begegnet sind, war absolut genial.
Das klingt wirklich spannend, ja. Also ich finde es mittlerweile tatsächlich immer schwieriger, wenn ich in Restaurants gehe. Boah, da will ich ja keinem zu nahe treten, aber das perfekte Wine- und Food-Match zu finden, mhm. Das habe ich so noch fast gar nicht gehabt
im Restaurant. Oh, okay.
Ja. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das kann natürlich auch an mir liegen und in Gottes Namen, das werden wahrscheinlich andere genauso über mich sagen, dass der Käse vielleicht doch nicht so gepasst hat zu dem Wein. Und das ist das Gleiche über Speisen, weil es halt eine Kunst ist. Ja? Und weil man ja auch ganz viel versucht zu erahnen, was der Gast auflösen kann. Mhm. Aber es ist in der Tat sehr, sehr schwierig. Und dann finde ich es manchmal spannender zu sagen, hey, ich hocke mich, da sind wir wieder beim Zuhause oder von mir aus bei Freunden oder von mir aus gehst du eine Pizza essen und nimmst Bring Your Own Bottle mit und nimmst einfach ein Beaujolais mit. Und der muss dann auch nicht teuer sein, also da reicht ja auch 10, 15 Euro, weil sonst wäre es auch schon wieder manchmal zu viel. Und dann diese Einfachheit zu zelebrieren, finde ich ganz, ganz cool. Also mega. Mhm. Aber da müssen wir jetzt einen Schnaps trinken. Ne? Ich habe jetzt 7 Wochen bei meinem Onkel gewohnt. Sobald man mega sagt, muss man einen Schnaps trinken.
Das kommt mir jetzt immer in den Sinn. Das ist in der Tat eines der Worte, die ich interessanterweise ganz bewusst adaptiert habe, obwohl es verpönt ist. Weil es für mich ähnlich wie lecker eine Provokation an die Gesellschaft ist und aber manchmal ein Glücksgefühl auslöst oder ein Glücksgefühl beschreibt, was andere Worte in dieser Einfachheit und trotzdem Exzentrik überhaupt nicht können. Das finde ich daher, also du, ich bin Typ mega.
Spannende
Beschreibung. Und das aber eben auch mit der,
spannend, auch so ein Wort.
Ich glaube, wenn man solche Worte bewusst einsetzt und nicht aus Hilflosigkeit verwendet, dann haben die auch eine gewisse Berechtigung. Nur wenn irgendwie alles Megabombe super ist, dann wird es schnapswürdig. Aber so in der Form, vielleicht darf ich den Punkt nochmal kurz zurückspannen. Ich habe einen ähnlichen Lernprozess durchgemacht und es ist vielleicht meinem Alter geschuldet, dass ich jetzt auch so Sachen, was ich früher nicht verpönt habe, aber nicht so gern gesehen habe, wie Weinbegleitung, mehr annehme und mich darauf einlasse und daran Freude hatte. Ich hatte so 2 Restauranterlebnisse, bei denen ich war, wo ich gleich entweder mir die Weine bekannt waren oder ich jetzt nicht unbedingt die schon wieder genießen wollte, sondern einfach was Neues trinken wollte, aber trotzdem mit Genuss getrunken und zu diesen Gerichten, die dann serviert wurden, oftmals gar nicht so den idealen Matchpoint fand, aber mich gefragt habe, warum wurde dieser Wein jetzt zu diesem Gericht ausgewählt und meinen eigenen Zugang dazu gefunden habe. Also ja, das, was ich früher immer gesucht habe, so in deinem Alter, so doof wie das klingt, dass ich diese absolute
Vor 5 Jahren oder?
Vor 10 Jahren. Perfekte, vor 20 Jahren, oh nein, vor 20 Jahren diese perfekte Inszenierung gesucht habe und in dem Sommelier den Herrgott sehen wollte, der das allumfassende Perfekte darbieten musste, bin ich jetzt ein bisschen mündiger geworden und selbst wenn es nicht stimmt, genieße ich den Moment und manchmal auch die Kontrapunkte und lasse mich da wesentlich intensiver drauf ein, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen der Zeit geschuldet und wenn man das vielleicht auch nicht kann, dann ist es manchmal, bevor man sich ein ungutes Gefühl oder einen schlechten Moment in sich erzeugt, interessanter und schöner, sich eine Flasche Wein zu bestellen und zufrieden damit zu sein. Also dann auch zufrieden mit sich selber zu sein.
Ja, also es hat witzigerweise, Philipp Wittmann heißt der, ne? Von Weingut Wittmann. Hat das bei einem Podcast gesagt gehabt, bei Born to be Wine. Mhm. Finde ich auch ein ganz, jetzt wollte ich gerade wieder sagen, mega, ne?
Schönes Format.
Aber
ein tolles Format.
Ein sehr schönes und sehr informatives und tolles Format. Ja. Und er hat damals gesagt gehabt, dass er gerne er hat das gleiche Problem gehabt wie ich.
Ja.
Und dass er sich immer eine extra Flasche bestellt, von der er weiß oder von der er ausgeht.
Habe ich von ihm auch schon gehört.
Die passt
super
dazu.
Ja.
Ja, ist witzig, oder? Ja. Muss natürlich auch das Budget stimmen, ne? Wenn man. Ich nehme mal an, dass da jetzt auch nicht unbedingt die günstigsten Flaschen genommen werden. Aber ich finde es eine ganz, ganz wunderbare.
Aber auch unfair. Sowohl unfair der Kombination gegenüber, wenn man es natürlich dann mit dem Wein, den man nicht ohne Grund bestellen wird, vergleicht und der oftmals aufgrund der Sympathie dem Wein gegenüber, der dann immer der Matchmaker sein wird, der empfohlene, der begleitende Wein niemals der Gewinn sein kann. Es raubt mir auch persönlich die Möglichkeit, mich auf das eine oder das andere komplett einzulassen, mich darin fallen zu lassen, mich auch mit den verschiedenen Weinen von einem Wein zum nächsten hangelnd inspirieren zu lassen. Und ich bin immer mit dem Herz bei dem einen oder bei dem anderen. Und das ist daher dieser Effizienzgedanke, den ich auch lebe, der aber, womit man sich viele Momente, also sich zu dem anderen mehr oder weniger zu zwingen, raubt. Also sowohl zum einen als auch zum anderen.
Da bin ich vielleicht, ohne das jetzt gar nicht böse zu meinen, in einer anderen Lebensphase als du, weil ich genau das. Also ich verstehe dich komplett, weil manchmal ist es dann auch einfach zu viel und du suchst dann das Haar in der Suppe und kannst dich auf das offensichtlich Schöne nicht mehr konzentrieren. Aber ich finde das schon sehr spannend, man, dass ich im Prinzip von einer Welt in die andere drifte und dann wieder zurück. Mhm. Und das ist ja nichts anderes, wie wir bei Weinproben auch machen. Deswegen kann ich daraus auch ganz viel nehmen und ganz viel sammeln und ganz viel lernen. Und da gebe ich dir aber dann am Ende gebe ich dir recht, manchmal ist es too much. Mhm. Manchmal schwenke ich vom Gericht zu dem einen Wein, zum anderen Wein, dann verzettel ich mich, dann verliere ich irgendwie ja, meine Gedanken in der Welt der Strukturen, Texturen, Aromen und was weiß ich und bin dann eigentlich gar nicht mehr beim Gericht. Mhm. Also ich nehme das Gericht dann zum Beispiel gar nicht mehr wahr als solches. Mhm. Aber trotzdem finde ich es eine gewisse Wertschätzung dem Sommelier gegenüber zu sagen, okay, ich mache die Weinempfehlung, finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil derjenige lebt dann wiederum, wenn er es denn möchte, von der Kommunikation, wenn man auch die Muße hat, nachzufragen beim Gast. Das ist ja auch oftmals so ein Thema. Mhm. Was viel öfter getan werden sollte, wenn man die Verbindung da hat zum Kunden oder zum Gast. Ja, und gleichermaßen hat man aber dann einfach vielleicht auch für sich eine gewisse Sicherheit, ne? Weil man halt auch sagt, okay, ich möchte halt auch irgendwo abdriften und wenn es mir doch nicht passt, dann habe ich meinen Anker, den ich mir hochhole und dann weiß ich, es haut
hin. Empfindest du selber als höflich zu sagen, wenn es offensichtlich überhaupt nicht gepasst hat, also als hilfreich auch für den Sommelier oder als despektierlich? Und kannst du selber als Zweitfrage mit der Kritik umgehen, wenn dein Gegenüber sagt, ne, Asche?
Ja, also ich denke, ich kann damit umgehen, in der Tat. Oder ich habe zumindest gelernt, damit umzugehen. Das resultiert wahrscheinlich auch daraus, dass ich 2 Jahre in der Rezeption gearbeitet habe für das Beschwerdemanagement.
Die haben immer gesagt, der Wein hat nicht geschmeckt.
Die haben immer zu mir gesagt, sie sind scheiße. Okay. Da habe ich natürlich gesagt, oh nee, Entschuldigung, tut mir leid. Nee, aber halt, da gibt es ja ganz viele andere Sachen. Ob das Kopfkissen nicht passt, ob die Decke nicht passt, liegt Staub irgendwo, es ist, keine Ahnung, es ist zu kalt, es ist zu warm. Decke am kleinen Finger zieht's. Also man war ja irgendwie verantwortlich an der Rezeption für alles. Ob es im Restaurant nicht läuft, wofür man eigentlich gar nichts kann. Die Rezeption war dann im Ende schuld. Hm. Ne? Weil das ist, aber das ist ja, so soll es ja auch sein.
Kannst du auch wirklich, um das zu bestätigen, du nimmst in der Tat die Kritik an und das finde ich bei dir eben dann so besonders, du nimmst es nicht als Kritik an, sondern du fragst nach. Du fragst nach und fragst,
genau, ja.
Warum? Und dann kommst du dein typisches, ja. Aha. Dann manchmal, da muss ich drüber nachdenken. und auch gar nicht, sondern dass du einfach den Moment dann wirken lässt, genau, und damit arbeitest. Und du versuchst es auch gegebenenfalls zu verändern oder gehst darauf ein und versuchst mit dem anderen zu arbeiten. Also einfach um auch selber gar nicht um den zu überzeugen, sondern um dein eigenes Verständnis zu erweitern. Das finde ich, zeichnet dich aus, gerade als Gastgeber und macht dich dabei besonders. Weil du auch den Moment erahnen kannst, dass es für den anderen, der es geäußert hat, nicht zur Quälerei wird, was eben auch einen besonderen Gastgeber ausmacht.
Genau. Finde ich in der Tat auch ganz, ganz wichtig. Aber und Kritikfähigkeit kommt viel zu kurz.
Du äußerst auch, wenn du im Restaurant sitzt und sagst, war Asche. Also jetzt der Wein, da hätte ich doch lieber Kombucha getrunken.
Also ich finde schon, dass man die Situation anfühlen muss. Mhm. Was auch dann gegenüber irgendwie verarbeiten kann oder verarbeiten möchte vor allem. Aber im Grunde genommen ist es nie was Schlechtes, außer man übertreibt es, oder man nutzt die falschen Worte, zu sagen, das hat jetzt nicht gepasst. Also wie soll ich denn lernen? Mhm. Also ich bin ja aus dem Sommelier-Meister raus zum Beispiel und aus der Hälfte des Diplomas jetzt leider erst und habe eigentlich auch gemerkt, dass ich eigentlich nichts, also ich habe schon viel gelernt, aber ich weiß eigentlich, dass ich noch bei weitem nicht alles weiß, was ich wissen möchte. Mhm. Vielleicht bin ich da auch ein anderer Typ, aber das ist im Restaurant genauso wichtig. Also wenn ich irgendwo essen gehe, dann unterhalte ich mich mit dem Sommelier, wenn ich sage, okay, das und das passt dann aber doch für mich nicht, dann ist es doch cool zu sagen, hey, krass, finde ich mega, dass du das sagst, ich stell dir mal nochmal ein anderes Gläschen hin, vielleicht von mir aus, wenn es nur 0,05 sind oder 0,1, je nachdem, was man halt entbehren möchte. Und dann fängt man das wieder auf. Und dann lernt man ja aus der Perspektive eines Sommeliers viel mehr, weil man weiß, was nicht funktioniert hat, als wenn es immer läuft. Mhm. Wenn sich keiner beschwert, dann denke ich ja, ich bin der King Cass, sagt man bei uns. Ich bin die Kirsche auf der Torte und eigentlich ist man es ja nicht. Mhm. Ne? Und ich finde, das ist gerade in so einer bunten Welt wie der Weinwelt schwierig. Mhm. Weil man dann halt auch immer zu sein, also man bleibt ja auch immer dann dabei, was man empfiehlt. Mhm. Ne? Also man greift ja ganz oft ins Regal, da tappe ich mich ja auch manchmal selber. Also wenn ich manchmal nicht weiß, was ich machen soll, dann habe ich meinen Joker, den ich ziehe und dann verkaufe ich den im Gast. Was aber gar nicht schlimm ist, sondern es passt ja in die Situation dann doch rein, mhm. weil manchmal stimmt diese Einfachheit dann wieder. Mhm. Manchmal verstrickt man sich, das hast du mir beigebracht witzigerweise, manchmal verstrickt man sich in Gedanken und klamüsert dieses Gericht auseinander und findet dann keinen grünen Zweig und dann ist es meistens der einfache Wein, der das Gericht scheinen lässt. Mhm. Und da sich dann zurückzunehmen und zu sagen, hey, ja, ich weiß es gerade nicht, der Wein passt von der Einfachheit her vermutlich am besten. Das ist doch wunderbar, ist doch schön. Mhm.
Weil du gerade, um nochmal zurückzuholen, Philipp Wittmann erwähnt hast, Philipp Wittmann sind für mich oder ist für mich ein Produzent, der nicht nur im Moorstein-Bereich und nicht nur beim Riesling Weine produziert, die ich nicht beschreiben kann, weil die in ihrer Art so klar, so definiert, so puristisch und so komplex und trotzdem so bewegend sind. Hast du selber auch, also gibt es bei dir Weine, du bist ja auch relativ eloquent, Weine, die du nicht beschreiben kannst, wo die Worte fehlen, sei es aufgrund ihrer Perfektion oder ihrer Einfachheit?
Ich denke schon. Also ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich das ganz, ganz oft habe. Mhm. Also witzigerweise, wenn wir beim Philipp Wittmann bleiben, ohne das jetzt in höchsten Tönen zu loben, aber es war tatsächlich, ja, warum nicht eigentlich, hast du recht, es war tatsächlich so die ersten Rieslinge, wo ich gedacht habe, boah, krass. Mhm. Also mehr habe ich auch eigentlich nicht gedacht. Also es war diese puristische, teilweise kristalline, funkige und gleichermaßen ruhige Art, sich zu zeigen, wo ich einfach mal kurz auch innegehalten habe. Also das fand ich ganz, 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 ganz großes Kino. Und da habe ich einen, als ich nach Dresden gekommen bin, wieder getrunken von ihm und an der Elbe. Und das war genauso fantastisch wie das erste Mal. Und das können die wenigsten, finde ich. Mhm.
Also gibt es andere Weine, Winzer, die Worte rauben oder wo du sagst, die sind für mich, keine Ahnung, nicht greifbar oder nicht beschreibbar oder?
Also vielleicht nicht unbedingt nicht beschreibbar, aber Faszination pur ist zum Beispiel aus meiner Heimat Huber. Was für
der alte
mich,
oder neue?
Was natürlich
also
auch.
Ist es der Bernau oder ist
so, okay, sowohl als wow, auch. Okay. Sowohl als auch. Und damals war es tatsächlich noch ein Wein von seinem Vater. Mhm. Und da kommt vielleicht auch die Verbindung zwischen dir und mir, weil bei mir war es damals auch ein Spätburgunder alte Reben, wenn ich mich nicht täusche. Oder ein Chardonnay alte Reben, glaube ich. Ein Chardonnay alte Reben. Und der hat sich so gewandelt innerhalb von 2 Tagen, wo ich gedacht habe, okay. Das ist jetzt was ganz, ganz Neues und was ganz, ganz Cooles. Und den habe ich dann zu meinem Assistant-Sommelier-Kurs mitgenommen und alle anderen waren auch so begeistert. Mhm. Und das schaffen sehr wenige Winzer.
Gibt es für dich unter den Winzern ein Vorbild, wo du sagst, boah, das ist so, also vom Weinverständnis her, also gar nicht so unter Sommis oder unter Weinverkäufern, sondern unter Winzern, die dich...
Das ist eine wirklich sehr schwierige Frage.
Es wäre jetzt so einfach, dass unter Sommis, dann kann man XY benennen und sagen, ja. Also das ist so, aber ich finde, es gibt für mich so einige Winzer, die unter anderem auch Bernhard Huber, seinen Sohn kenne ich zu wenig, aber das war so einer jetzt nur, weil du davon gerade, und daher kam mir die Frage gerade in den Sinn, die mich vom Menschlichen her sehr inspiriert und begeistert haben. Oder auch Katharina Brüm, finde ich großartig als Mensch. Oder, keine Ahnung, Franz Josef Eifel mit seiner ewigen Neugierigkeit. Oder also es gibt ganz, ganz viele. Also es ist jetzt exemplarisch und ungerecht vielen anderen gegenüber.
Ja. Das ist eine wirklich schwierige Frage. Wahrscheinlich, aus welchem Betrachtungswinkel machen wir das? Es geht jetzt weniger ums Beschreiben, ne? Also es geht mehr wirklich um die Art Wein, wirklich zu leben.
Den Weg zu leben, also was du vielleicht mit deinem Weg einherbringst. Man könnte auch Personen aus der Gesellschaft, aber weil Wein ja mehr oder weniger unsere Grundlage, unser Fundament sind. Deswegen also ganz bewusst aus der Weinwelt.
Ja.
Finde ich es nicht schlimm.
Also in der Tat ist jemand, der mich sehr geprägt hat, ist der Martin Bercher aus Burgheim. Ja,
kennst du wenig, aber kann ich nachvollziehen.
Ja. Nicht mal unbedingt in der Art, wie er über Wein spricht, sondern wie er das Ganze lebt. Ja. Und ja, einfach dieses, er verbindet ja die pure Natur mit Kultur. Dann musst du mal, warst du mal in Burgheim?
Zu lange her, viel zu lange her.
Ein wunderschönes Städtchen und dann hat er ein gigantisch tolles Weingut, so dieses romantische, ich wollte schon romantisch sagen, dieses romantische, was man sich vorstellt, ist einfach so vereint in diesem Weingut, Bercher. Also all das, wofür Wein bei ganz, ganz vielen steht, vereint der Martin, finde ich, mit seiner Familie und mit seinem Cousin und allem drum und dran, finde ich ganz, ganz faszinierend. Also doch, würde ich ihn gerne nennen. Auch als Wertschätzung da dem gegenüber, dass er mich immer unterstützt hat. Ich habe ihm das jetzt auch vor ein paar Wochen erst wieder gesagt gehabt, als ich ihm den Artikel geschickt hatte von der Sächsischen, schön, und habe mich bei ihm bedankt. Weil das sind so Menschen, die einen begleitet haben, schon seit Jahren. Und das ist einfach, ja, eine ganz, ganz wundervolle Persönlichkeit.
Toll. Stammt von ihm auch der dich jemals faszinierendste Wein? Oder wenn du jetzt selber deine Feier ausrichten müsstest, wo du dich selber präsentieren müsstest, oder keine Ahnung, anders gefragt, bei deinem Begräbnis, welcher Wein wird da serviert werden und vor allen Dingen, welcher Koch darf da kochen?
Welcher Koch da kochen darf?
Ist eine makabere Frage, ich weiß, also, aber es ist ja manchmal so der Punkt, also Hochzeit ist sowas, wo man sagt, okay, da muss man an andere denken, aber dann ja, bei so einer Situation sind die anderen ja egal. Aber wenn du sagst, jetzt, das möchte ich euch nochmal schenken, so als Dankeschön, also den Wein und das Gericht.
Also tatsächlich mag ich oder mochte ich Nils Henkel damals sehr, weil wir hatten eine Kooperation vom Romantikhotel Spielweg und damals war es ja noch ein Romantikhotel, wo er gekocht hatte. Ich glaube, das wurde erst danach zum, was war das, Relais Chateau, genau. Und deswegen konnte man da günstiger hingehen. Und das fand ich immer ganz, ganz,
also. Warst du mal bei ihm essen?
War faszinierend, ah, okay. Ja. Wow. Und ich meine, er hat doch sehr, 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 sehr gemüselastig gekocht, ne? Genau. In dieser Buntheit des Gemüses. Und das fand ich faszinierend. Toll. Also wie viele verschiedene Säuren da dann auch zusammenwirken. Ne? Und ich bin ja ein riesen Säurefan. Was man bei Gemüse oftmals unterschätzt, finde ich, wie viel Textur das eigentlich reinbringt ins Essen. Und wie viel Struktur durch die verschiedenen Säuren. Und da ich sehr heimatverbunden bin, wird es auf jeden Fall ein badischer, oder würden es badische Weine werden.
Okay.
Und dann muss es jetzt nicht der... Es muss jetzt nicht der, weil wir es von Barger hatten zum Beispiel, der Milisau oder der Nossa Milisau, den wir getrunken hatten, der jetzt nicht gerade der günstigste ist, muss es nicht sein oder es muss auch kein Chateau Mouton sein oder was auch immer, sondern es ist für mich dann an meiner Beerdigung das, was die Menschen bei mir vereinen soll, ist es auch ein heimatsverbundener Wein.
Also welchen Wein würdest du jetzt im Augenblick ausschenken, wenn du...
Wahrscheinlich... Spätburgunder, Burgheimer, Feuerberg vom Weingut Bercher. Ja.
Cool.
Weil es ein Wein war, der mich in meiner Faszination sehr geprägt hat. In meiner Faszination Rotwein vor allem. Und er hat ja so ganz kleine Parzellen wie Haslen noch, was unglaubliches Alterungspotenzial aufweist. Und wen ich aber auch nicht unerwähnt lassen möchte, ist Weingut Schlumberger in Laufen. Und das VDP-Weingut natürlich gemeint, mit dem Ulrich, der das führt, und mit der Johanna, die es ja dann bald übernehmen wird. Ich glaube, es heißt jetzt Schlumberger Bernhard in der Tat. Und mit denen habe ich auch eine tolle Verbundenheit, weil ich meine Praktika damals da gemacht habe, in der Zeit, wo ich nicht wusste, wo ich so ein bisschen meinen Weineinbruch hatte. Ich glaube, das hat ja jeder mal in seiner Karriere. Und oder wo er nicht mehr weiß, wo er hin will. Und die haben mich da wirklich wieder aufgesammelt, aufgehoben, mir gezeigt, was es heißt, Wein zu leben. Und er hat auch zu Recht der Preise abgeräumt in den letzten Jahren.
Welchen Wein würdest du aus diesem Weingut servieren?
Vermutlich, weil ich es sehr, sehr spannend finde, was die Johanna da auf die Beine stellt, ihren naturbelassenen Gutedel.
Okay.
Weil ich auch die Rebsorte so schätze.
Hast du eine unterschätzte Rebsorte?
Ja, absolut. Ja, absolut. Ganz, ganz, ganz doll unterschätzt.
Mit dem Ziereisenfreund.
Ja, 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 gut, das ist natürlich auch kein Gutedel dann mehr in der Art und Weise. Ne? Das sind fantastische Weine, ja. Faszinierende Weine und eigenständige Weine. Aber mit der Rebsorte Gutedel dann natürlich wenig zu tun, wenn man das auf die Rebsorte definiert und runterbringt.
Ja, ist ja immer so die Frage, wer sagt, dass die Rebsorte so sein und so schmecken muss. Also wer nimmt sich das
genau,
Recht
heraus? Genau, das ist auch wieder das ist völlig berechtigt. Ist auch
in dieser Entwicklungsphase dieser Natural Weine einen ganz interessanten Ansatz, dass wer... Ja.
Und Gutedel total passend, meiner Meinung nach, für Natural Weine, weil das eigentlich sehr ruhige Weine sind.
Natural oder Gutedel?
Und dann dieses
Gutedel.
Ja, da richtig bei. Und dann einfach dieses ruhige, zu versuchen, diese Ruhe, die in einem Gutedel liegt, zu transportieren in einen Natural Wine, finde ich ganz cool. Das hat Johanna super hinbekommen. Und dann auch keine Fehlaromen zuzulassen. Ne? Also ich habe den Wein probiert und habe einfach gemerkt, das ist handwerklich gemachter, sauberer, hochqualitativer Wein. Und das finde ich
cool. Ich finde die Diskussion...
Da haben wir in der Weinbar zum Beispiel Enderle und Moll. Entschuldigung, wenn ich nicht noch kurz zu Ende sagen. Enderle und Moll finde ich genauso ganz stark.
Pflichtig bei.
Die Diskussion findest du?
Unfassbar spannend, wo es für mich kein richtig oder falsch gibt. Wer sagt, dass Fehlaromen... immer Fehlaromen oder Spielarten der Natur sind. Und ich bin da absolut kein Befürworter des einen oder des anderen. Also es gibt auch viele Winzer, die sagen, Fehlaromen oder von uns definierte Fehlaromen dürfen nicht in den Weinen. Aber wer sagt, dass das nicht wie bei einem Apfel manchmal die Dellstelle ist oder das Wurmloch, was auch nicht in einen verkauften Apfel hinein darf. Also das vielleicht einfach so als offenen Gedanken. Das fand ich immer sehr inspirierend und sehr interessant. Und klar gibt es ganz viele Begründungen auch in dieser Aussage, dass jemand sagt, es ist ein klarer Weinfehler und nicht zuletzt, ich bin einer derer, die sich mit Weinen von Sigmund Klingbeil, die haben wir zusammen während der Saale Unstrut-Verkostung probiert und ich habe mit den Sören relativ lange telefoniert, der sagte, okay, sind halt unsere Weine, die sind halt so und entweder sie polarisieren, entweder mag man es oder mag man es nicht. Ich komme damit gar nicht klar, weil ich schon eine gewisse, vielleicht auch Kommerzidentifikation brauche oder eine Vorstellung vom handwerklich gemachten Wein habe und das halt dort alles nicht zutrifft. Aber deswegen möchte ich es nicht verteufeln, beziehungsweise ich möchte manchmal so dieses Open Mind so ein bisschen wahren und pflegen. Und finde da, das jetzt nur so als Randnotiz, klingt natürlich sehr patriotisch. Hättest du dein eigenes Weingut auch im Badischen, wenn du jetzt eins haben könntest? Also wenn du jetzt irgendwo...
Am Kaiserstuhl wahrscheinlich.
Nicht in Sachsen oder Rheingau-Mosel, Neuseeland, Amerika, Frankreich. Also dir stünde die Welt offen. Indien.
Mir stünde die Welt offen.
Japan.
Also ich kann ja immer nur das sagen, wo ich... oder heranziehen, wo ich auch war, finde ich. Also natürlich kennt man Bilder und weiß, wie es in Kalifornien aussieht, aber ich war ja noch nie da. Und ich glaube, da ich so heimatsverwurzelt bin, ist es einfach, also wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, dann wäre es der Kaiserstuhl.
Okay, schön.
Also wenn du am Kaiserstuhl bist, das ist einfach für mich eine ganz... So wie Burgunder, wenn Burgunder bei dir Emotionen verursachen, dann ist es, wenn du am Kaiserstuhl stehst und über diese Weinebenen schaust, über die Terrassen und einfach die frische Luft, die Menschen, die auch so entspannt sind, diese Tradition, die da herrscht mit den kleinen Dörfchen und mit den kleinen Städtchen und mit dieser Verbundenheit der Winzer, finde ich das ganz Großes, ganz toll. Finde ich wirklich ganz toll.
Gehe ich also
und auch diese großartigen Winzer, die daherkommen, ne? Also das ist ja nicht nur einer oder zwei. Also im Kaiserstuhl ist ja schon fast eine Elite aus Baden entstanden.
Wer hat das meiste für die vielleicht entweder deutsche oder globale Weinkultur, also vielleicht deutsche Weinkultur getan, deiner Meinung nach in Deutschland? Also ist es jemand aus dem Badischen?
Wahrscheinlich, um
ist
alle
es
zu kennen.
Oder ist es
wahrscheinlich, um alle zu kennen, ist meine Karriere oder mein Werdegang noch zu kurz.
Soll jetzt keine alldefinierte Aussage sein, sondern deiner Empfindung oder deiner Meinung nach oder deinem. Also selbst wenn du sagst, jetzt irgendwie XY aus dem Dörfchen bla 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 hat für das Dörfchen oder hat so irgendwie ganz viel getan und viele wurden davon inspiriert. Du kannst ja ohnehin immer nur in deiner eigenen Welt mit deinen Aussagen leben und.
Ja, ich finde immer die Rebsortenpatrioten wichtig. Okay. Und da war halt zum Beispiel Bernhard Huber war ja einer, der damals das Burgundische ja auch
hergebracht. Meinst du Patrioten oder Pioniere?
Pioniere,
okay, ja, nein, ich wollte es nur einordnen.
Fängt beides mit P an. Ja. Eigentlich, nächstes Mal sage ich Patrick. Ja, nee, Pioniere, ja.
Okay, ja.
Pioniere, definitiv. Mhm.
Also ich finde auch, dass das Huber sehr, sehr viel getan hat, sowohl Vater als auch Sohn. Auch genau. In ihrer Entwicklung in dem Weg. Also auch Julian hätte alles behalten können, was Bernhard damals initiiert hat und den Stil weiterleben können, diesen etwas doch schon üppigeren Stil, und hat aber seinen Weg in diesem burgundischen Clan, analog und parallel zum Burgund gefunden, und die Weine sind so unfassbar definiert, sizziliert, skelettiert und trotzdem charaktervoll. Also es ist, finde ich sehr spannend, und dem würde ich auf alle Fälle, würde ich unterstreichen. Man kann es ohnehin niemals auf eine Person.
Nee, natürlich nicht. Man redet jetzt auch wieder viel zu viel über Baden.
Ja, warum nicht? Also es ist ja wirklich ein tolles Gebiet.
Wenn man so verwurzelt ist.
Ja, aber es ist ein Gebiet, was manchmal auch hinten unterfällt in dieser in dieser Definition der deutschen Weinanbaugebiete, wo man dann die Pfalz ganz weit oben eben, weil dort viel passiert, oder Mosel, weil diese unfassbaren Preise, oder Rheinhessen in seinem Erblühen und in seiner Neu- Fokussierung auf eben Weingüter wie Wittmann, Keller etc. oder eben die Nahe, die halt wahnsinnig aufgeblüht ist. Oder also das sind so Weinanbaugebiete wie Baden-Rheingau, die schlummern dann manchmal so ein bisschen, obwohl viele kleine und größere Geister dort unfassbar viel bewegt haben und nach wie vor bewegen. Mhm. Und das eben auch eben, das darf man nicht vergessen, im täglich wirtschaftlichen Stress. Also die müssen ja immer alle noch im Wirtschaftsunternehmen aufstellen, müssen auch die mit allen neuen Gedanken, Ideen, Veränderungen immer dafür sorgen, dass auch die Stammgäste nicht verprellt werden, aber den neuen Weg mitgehen.
Absolut.
Gibt es einen Wein, für den du niemals Geld bezahlen würdest?
Also ich kaufe mir partout keinen Schaumwein für 2,50 Euro oder 3,50 Euro im Supermarkt. Mhm. Und da reiht mich, also niemals, kann ich auch wirklich sagen, niemals. Mhm. Das mache ich nicht. Und für mich sollte die magische Grenze schon, ich verstehe jede Ansicht und jede Sicht der Dinge, und ich verstehe auch, warum man zum Beispiel nur 5 Euro ausgibt. Aber ich finde, 7 Euro sollten es schon mittlerweile sein.
Und nach oben? Also was ist so die extremste Grenze, wo du sagst, hast du eine Schmerzgrenze beim Wein? Und wenn du keine hast, ist es dann zum Trinken oder zum Sammeln? Sammelst du Wein? Oh, viele Fragen.
Also nach oben habe ich früher immer gesagt 80 Euro.
Das ist aber schon sehr früher, seitdem ich dich kenne.
Ja, das war schon davor.
Also mit 9 Jahren, als du Drummer in der Band warst, oder?
Ja, natürlich, da haben schon die Gläser geklippert. Genau. Ich habe witzigerweise letztens ein Foto entdeckt, da stehe ich als Knirps mit 12 Jahren mit einer Sektflasche in der Hand, perfekt gehalten zum Präsentieren. Also da wusste ich schon früher, was ich machen möchte. Wirklich witzig, sehr, sehr witzig. Aber nach oben, also da kann man natürlich relativ schnell sagen, für die meisten Gaumen ist der Sprung der Sprung zu 50 Euro ist schon schwierig zu differenzieren vom Geschmack her. Und Das ist so eine schwierige Frage, weil ab wann ist der Preis nicht mehr abhängig von der erzeugten Qualität? Da gibt es ja so viele unterschiedliche Meinungen. Ich persönlich gebe normalerweise nicht mehr Geld aus als 100 Euro, wenn überhaupt. Also letztes Jahr haben wir uns eine Flasche geteilt für 150 und die haben wir uns zu dritt geholt. Weil ich das auch irgendwann einfach dann die Rechtfertigung manchmal nicht mehr da drin sehe, 150 Euro jetzt alleine für eine Flasche zu zahlen.
Ist das deine Grenze ever? Oder deine Grenze im Restaurant? Oder deine Grenze für...
Im Restaurant nicht. Also im Restaurant, ich war jetzt in einer tollen Weinbar, Weinbar Trotte, in Freiburg im Breisgau. Mhm. Und da haben wir auch einen tollen Burgunder von Jobar getrunken. Und der hat 150 Euro gekostet.
Was war das?
Aber auch wieder zu zweit, ne?
Was war?
Also auch wieder zu zweit. Sandobar. Und ja, da waren wir aber auch wieder zu zweit. Also ich gucke dann schon eher lieber versuche ich. Ich gebe gern viel Geld aus für Wein. Mhm. Aber dann lieber viel gebündelt für viele Flaschen und versucht dann lieber meine zwei, drei Kumpanen dazu zu bewegen, mit mir die Tassen oder in dem Fall die Gläser kriegen.
Aber du trinkst mehr, du sammelst weniger, weil ich habe dich so in Erinnerung, dass du relativ viel Wein von Baden nach Sachsen oder Sachsen nach Baden schippern musstest, weil du einen unerheblich großen Weinkeller hast und da schon einen gewissen Wert auch drauf gelegt hast, oder... Ist das...
Ja, also so groß ist er mittlerweile nicht mehr. Ich glaube 100... Corona war hart, ne? Nee, sind circa 140 verschiedene. Okay. Was ich überschaubar finde. Wenn man in
Kannst du dir vorstellen, Wein zu sammeln? Also ist das für dich ein Thema und findest du sowas reizvoll? Oder ist das für dich eher Fauxpas? Also sowohl aus kommerziellen, als spekulativen, als auch aus Genuss... fundierten Gründen?
Sowohl als auch. Das wird auch ein Thema sein, das ich mit dir gerne mal besprechen möchte, Anfang des kommenden Jahres, um von deiner Expertise zu lernen und vielleicht auch etwas zu profitieren. Weil Wein zu sammeln ist dann doch auch eine Kunst für sich. Ich glaube, wenn man da einmal richtig in dem Game drin ist und es durchschaut hat, dann einfacher als man denkt. Aber da ich mich jetzt noch gar nicht so richtig in diese unbekannten Gewässer gewagt habe, ist es noch schwierig. Deswegen genieße ich lieber. Also es gibt dann so ehrwürdige Weine, wo ich dann sage, okay, die habe ich bis heute noch nicht aufgemacht. Also zum Beispiel ein Kirchspiel, das Riesling, großes Gewächs von... Kirchenstück heißt es, Kirchenstück. Mhm. Ne?
Von wem?
Kirchenstück von Bassermann
Jordan. Es gibt beides. Keller hat ein Kirchspiel und Bassermann Jordans Kirchenstück.
Genau, und ich habe beide im Keller und das Kirchenstück ist noch im Keller und Kirchspiel immer noch. Und die habe ich aber nicht gekauft, um sie zu sammeln oder zu lagern, sondern ich habe mich einfach nur nicht getraut, sie zu trinken. Weil man teilweise auch selbst immer diesen gewissen Moment abpassen möchte, aber der wird nie da sein. Deswegen werde ich ihn, sobald ich den Eddy wieder in meiner Hand halte in Sachsen, werde ich die Flaschen aufmachen.
Ich wollte gerade sagen, wenn du einen Grund brauchst, ruf mich an.
Ja, du, das ist den Kirschspiel habe ich ja so oder so zurückgelegt, um mit dir zu trinken. Oh. Hatte ich dir damals gesagt gehabt, ja. Aber das, so wie vieles, was ich dir so erzähle, vergisst du einfach.
Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Ich wollte Zeugen dazu haben, deswegen habe ich es nicht nochmal.
Das schneiden wir raus.
Gibt es einen Alltagswein für dich? Nee, geschnitten wird nicht. Gibt es einen Alltagswein für dich, wo du sagst, also my everyday's wine, oder ist die Welt für dich zu bunt, dass du sagst, ich möchte mich nicht ein zweites Glas an einem Wein aufhalten?
Ich bin wahrscheinlich zu bunt.
Okay.
Aber ich finde, um da wieder zurückzukommen, die klassischen Rebsorten wie Müller-Thurgau, ein Gutedel, was einfach unkompliziert fein sein kann, begeistert mich jeden
Kannst
Tag.
Kannst du noch Freude am Gutedel haben? Oder Müller-Thurgau? Also kannst du da richtige Genussfreude haben oder ist es dann für dich trinken?
Ja. Okay, naja, du gut, also... Mein Vater hat jetzt Gutedel da gehabt bei einem Abend gestern, den wir mit Freunden verbracht hatten. Und das war dann tatsächlich einfach nur für mich ein genussvolles Trinken. Da möchte ich jetzt aber auch nicht sagen,
welche Weine es waren. Hätte aber auch Bier sein können, oder? Das war dann
Nein, das ist tatsächlich nicht. Also da differenziere ich dann schon. Ja. Also Bier ist für mich was, wo meine Kehle erfreut und dann werde ich lustig und munter davon, so gefühlt. Und Wein ist immer mit einer gewissen Perspektive verbunden. Also ich gucke bei jedem Glas Wein, und das ist auch manchmal das Blöde dabei, weil man einfach nicht abschaltet, ich gucke bei jedem Glas Wein, wie ist der Wein, was empfinde ich. Aber wenn ich dann schnell merke, da passiert dann nichts mehr, dann ist es trinken. Und dann passiert es aber genauso schnell, dass ich den Wein auch nicht mehr möchte. Okay. Also dann ist nach 2 Gläsern, 3 Gläsern ist auch Schluss. Entweder trinke ich dann noch ein Glas aus Höflichkeit gegenüber meinen Kumpanen, die am Tisch sitzen, oder ich lasse es.
Und in so einer Situation, wenn du mit Freunden zusammensitzt, wenn du mit deinem Papa zusammensitzt, sind die Gläser dann selber egal? Also die Serviergefäße? Würdest du da aus Tumblern trinken oder aus einer... Einen der schönsten Erlebnisse, ohne Quatsch, die ich hatte, war ein Weinabend mit meiner Schwester, wo wir in ihrer Küche zusammensaßen und aus Tassen getrunken haben. Und schönste, weil der Wein einfach für mich etwas anderes auslöst als zum Beispiel Bier oder Cocktails. Eine andere Redseligkeit. Ja. Ich habe den Wein mitgebracht, also es war eine gewisse Grundqualität gegeben, aber dadurch, dass sie gerade erst umgezogen ist, war die Situation, dass wir aus Tassen getrunken haben und dieses manchmal, okay,
genial,
einfach jetzt und genießen und nicht snobistisch 2 Strohhalme rausholen, sondern den Moment genießen, fand ich großartig. Aber du weißt, dass ich einen gewissen Grundanspruch an das Glas hege. Ich weiß es bei dir auch. Also es gibt kaum jemand, der so intensiv sich mit Gläsern auseinandersetzt wie du. Aber bei so einer Situation mit Freunden, wirst du zum Snob oder bist du immer noch Freund?
Ich versuche, mich unterzuordnen. Mhm. Ob das mir jetzt, wahrscheinlich werden meine meisten Freunde sagen, es gelingt eher
der Minister.
Aber ich versuche es wirklich. Und ich versuche es immer wieder aufs Neue. Mhm. Und mittlerweile habe ich auch meine Freunde schon so erzogen, dass die wenigstens einen Gabriel-Standardglas haben.
Okay.
Nicht alle, aber als das Universalglas.
Ist es dein Lieblingsglas?
Ich finde es ist von dem Aspekt, dass es alles kann, so gesehen mein Lieblingsglas. Ja. Und was sich auch viele leisten können.
Ja.
Das ist ja auch so ein Punkt dabei. Ja. Ne? Und da macht es ganz, ganz viel wett. Und es sind auch alle begeistert. Also allen, denen ich das schenke, alle, die sich das holen auf meine Empfehlungen, sind halt einfach begeistert. Schön. Das ist natürlich, Gabriel ist ja schon so eine Marke, die man natürlich kennt. Also es ist jetzt nicht schwierig, das zu empfehlen. Aber es ist einfach ein Glas, was auch nicht schnell kaputt geht. Und das ist ja genauso wichtig.
Ich habe gehört, dass das Standardglas eingestampft wird, dass es nur noch Gold geben soll. Ich weiß es aber nicht. Das ist jetzt ein Halbwissen, was ich irgendwie am Rande mitbekommen habe und sehr, sehr schade fand. Nur es kam jetzt gerade in den Sinn, und wenn wir hier über alles reden...
Über alles.
Ja,
ja. Gut, in welche Richtung geht dann nachher noch die Podcast-Folge?
lass dich treiben.
Ich lass mich treiben.
Ich versuche dich erstmal so ein bisschen weich zu reden. Dass du willenlos dann alles preisgibst.
Ja, willenlos.
Zukünftigen Gäste der WKB willenlos. Dann noch interessiert.
Das machen wir dann in den zukünftigen Folgen, wenn es welche geben sollte, wo das alles ein bisschen lässiger und lockiger verstanden geht. Genau. Lockiger vor allem. Ja, nee, aber um zurück zu deiner Frage zu kommen, ich habe ganz, ganz hohe Erwartungen an mich selber beim Verkosten, manchmal zu hohe, und deswegen habe ich auch hohe Erwartungen ans Glas. Und ich trinke lieber einen beschissenen Wein, auf gut Deutsch, aus einem hervorragenden Glas, als einen guten Wein aus einem schlechten Glas.
Echt? Wow.
Ja, weil ich immer finde, dass du aus einem schlechten Wein teilweise noch ein bisschen was rauskitzeln kannst. Und die Sache ist ja dabei, ich kann ja in diesem Moment nicht wählen. Also wenn ich einen guten Wein da habe und ich habe ein mieses Glas, ein wirklich mieses Glas, dann gehe ich schon mit einer gewissen Traurigkeit da dran. Wenn ich jetzt aber einen schlechten Wein habe, sagen wir, was heißt schlecht, sagen wir mal, einen preissensibleren Wein, und den trinke ich aus einem guten Glas, dann löst das in mir irgendwie eine gewisse Vorfreude trotzdem aus. Mhm. Und dann gehe ich schon mit einer ganz anderen Einstellung an den Wein. Dann mein Resultat wird wahrscheinlich das gleiche am Ende sein und es wird wahrscheinlich auch aus meiner Sicht ein schlechter Wein bleiben. Aber die Freude, die ich beim Trinken verspüre, ist eine andere.
Interessant. Also ich finde es höchst bedauerlich, dass viele auch wirkliche Weinfreunde beim Glas sparen und diese Einmalinvestition, mit ein bisschen Vorsicht bleibt es auch noch einmal Investition scheuen, um sich mehr Weingenuss selber zu bescheren. Aber ich weiß nicht, ob ein hässlicher Körper in einer schönen Robe schöner ist als ein schöner Körper in einer hässlichen. Also ich weiß das, also wie auch immer. Also da.
Wie auch immer. Ja. Aber ich muss dir auch sagen, Silvio, ich bin ein Mensch, ich reise mit meinen eigenen Weingläsern durch die Gegend. Ich hatte in Neuseeland.
War meine nächste Frage, machst du das? Ja. Also ich war da lange am Überlegen, wenn man ja oft Weine bewertet und dieses Glas dann schon manchmal sehr. Bei aller Professionalität ist es ein
tolles Fundament. Ich habe es nicht benutzt zu bewerten.
Nein, aber das mache ich ja. Und ich habe mich oft davor gescheut, eigene Weingläser mit zum Tasting zu nehmen, weil einige Kollegen machen das und das möchte ich gar nicht bewerten. Ich finde das teilweise großartig, auch den Mut zu haben, immer die gleichen Gläser dabei zu haben. Ich selber empfand es für mich als zu snobistisch, mit meinen eigenen Gläsern dort zu kommen und meinen Koffer aufzumachen, meine Gläser rauszuholen. Aber ich finde es gut und richtig in der Form. Also wirst du dann belächelt von deinen Freunden, wenn du mit deinen eigenen Gläsern zur Party kommst?
Nee, also um das mal kurz aufzugreifen, ich hab mir so einen Koffer geholt mit zwei Gabriel Standardgläsern, deswegen es wäre fatal, wenn das eingestampft wird. Das ist ein ganz wundervolles Glas. Und dann gibt es mit einem kleinen Reisekoffer und das hatte ich in Neuseeland dabei. Mhm. Und die Gläser habe ich aber nur benutzt, um die Weine zu trinken, die ich trinken wollte. Mhm. Ich habe bei allen Degustationen habe ich die Gläser genommen, auch auf deinen Rat hin. Und der war wirklich an dieser Stelle sehr, sehr gut. Habe ich die Gläser genommen, die mir offeriert worden sind. Mhm. Um mich dann zu versuchen loszulösen von dem Instrument. Mhm. Also das ist ja wie bei der Musik. Ein guter Musiker bleibt ein guter Musiker, auch wenn er jetzt gerade nicht seine, oder ein guter Gitarrist bleibt ein guter Gitarrist, auch wenn er seine Gitarre gerade nicht in der Hand hat, zum Beispiel. Weil so viele Facetten gezeigt werden können und so ist es beim Wein auch. Und ich werde tatsächlich eher, wie soll ich das formulieren? Also es wird gefeiert, dass ich diese Gläser mitbringe. Das ist einfach sowas Absurdes für viele Leute. Und sie verstehen es aber, sobald der Wein im Glas ist. Und das finde ich immer ganz toll. Die Augen werden größer, die Ohren, die Nasenlöcher, alles wird irgendwie euphorischer. Und man freut sich darüber, dass ich diese Gläser mitgebracht habe. Und die Reaktion ist oftmals danach, was kostet das Glas? Ich brauche so ein Glas. Und wenn ich dann noch sage, hey, ich kann dir die günstiger holen, na ist das super. Haben doch alle gewonnen. Ja, und das Erlebnis mit der Tasse hatte ich natürlich auch schon. Mit meinem besten Kumpel in der WG in Frankfurt, tolle Flasche Wein mitgebracht. Dann haben wir den Wein aus einer Tasse getrunken und haben es genauso genossen, aber sind dann losgegangen und haben uns Salto Universalgläser gekauft.
Das finde ich aber schön, dass du in der Tat Leute inspirieren und begeistern kannst, einfach durch deine eigene Begeisterung. Was wäre der nächste Schritt? Also empfiehlst du dann... Also lässt du die dann allein mit der Erkenntnis oder empfiehlst du Bücher, empfiehlst du Filme, guck dir den Film an oder wie also hilfst du ihnen weiter?
Meistens werde ich gefragt nach Filmen,
Gibt es für dich einen Lieblingsweinfilm? Also wo du sagst, hat mich wirklich...
Inspiration pur ist natürlich Somme. Das war es damals, war eins der ersten, es ist ja die Filmreihe, ich weiß nicht, wie es dir ging, hast du die wahrscheinlich auch geguckt?
Ich fand sie nicht so gut. Ich fand sie zu...
Aber geguckt hast du sie.
Also ich finde es toll, dass sich jemand dem Thema annimmt, aber es gibt so manche kommerzialisierten Dinge, die ich gar nicht, also wie Sideways finde ich auch nicht gut. Finde ich zu plakativ.
Kennst du Uncorked?
Ja, finde ich auch nicht wirklich gut.
Jetzt habe ich gehört.
Ich bin wirklich, das ist für mich so auf... auf die Dinge, die man erwartet, also dieses dargestellt oder dieses teilweise völlig überzogen dargestellt, wie bei Sideways eben diese Pinot Merlot.
Habe ich nie geschaut.
Kann ich dir ausleihen, wenn du noch einen DVD-Player hast, sonst kannst du ihn auch streamen, ich gebe dir das Geld.
Schmerzensgeld oder wie?
Nein, gar nicht viel.
Aufgrund der Empfehlung.
Ich finde es auch wirklich schön, dass sich jemand dem Thema annimmt, aber bei Somme fand ich es eben auch zu plakativ. Und zu... es fehlen so die ganzen emotionalen Dinge dazwischen. Vielleicht habe ich sie auch noch nicht gesehen. Aber ich finde zum Beispiel Russell Crowe, der, oh Gott, wie heißt der? Der Wein das Jahr oder Jahr und das Wein. Oder das perfekte Jahr, irgendwie so heißt der. Oder ich finde auch Der Wind und der Wein. Da geht es um Weingut im Burgund. Unglaublich atmosphärisch. Und das ist für mich Wein. Das ist für mich Atmosphäre. Das ist für mich Leben, sich darin fallen lassen. Wenn dieses dann eine Perfektion lebt, finde ich es besser als diesen. Also ich bin dann mehr so der Pinot-Typ. Zwischen den Zeilen lesen und sich inspirieren lassen, als der Sauvignon Blanc-Typ, nur immer fett drauf.
Ja.
Und jetzt ist Tom zum Beispiel oder Sidebase oder Uncorks für mich immer fett drauf. Ist immer, ja, so ist es, so ist die Branche und alles scheiße und alles super und alles hart und wir haben es aber geschafft. Und, aber vielleicht auch, weil du in dem Thema drin steckst und deine Ausbildung machst, kannst du dich damit identifizieren. Aber ich finde es auf alle Fälle alles sehenswert, auch wenn ich sie persönlich nicht so inspirierend finde, ist das halt wahrscheinlich meine übersättigte Situation, dass ich wieder die Feinheiten brauche.
Du bist halt doch ein paar Jährchen älter, lieber Silvio.
Ja, bin ich auch.
Vielleicht sieht man das dann nochmal. Stehe ich auch. Das ist gut. Das ist sehr gut.
Also wirklich da.
Nein, Quatsch. Das Thema ist, dass, also gerade die Somme-Folgen oder die einzelnen Filme, haben eigentlich jeden, den ich kenne, der sich anfängt, mit dem Thema zu befassen, fasziniert.
Ja, aber es ist wegen dem Skurrilen, dann, weil man nicht glaubt, dass etwas so hart oder etwas so schräg sein kann. Oder ja. Und dieses nicht erreichbar scheint oder es eben über diese lange Zeit und so schweineteuer und warum macht so jemand sowas? Aber jeder, der einmal in dem Thema irgendwie drinsteckt, weiß, warum man es macht. Weil Wein halt einfach, wie würde dein Onkel sagen, mega ist, um endlich zu trinken. Nein, weil Wein halt etwas nicht Vergleichbares hat, man ohnehin, egal ob man diese Ausbildung macht oder nicht, wenn man davon inspiriert, begeistert und fasziniert ist, in diesem riesen Meer des Wissens, der Faszination, der herum drin schwimmt, dann kann man es entweder als Ausbildung machen oder man kann es einfach leben oder jeder findet seinen eigenen Weg, wie auch immer. Und dann.
Oder beides.
Ja, oder beides. Hast du schon jemand geprägt? Also hast du selber schon ein Ziehkind? Jetzt, weil wir gerade über das Alter geredet haben. Und ich freue mich, dass es so einige gibt, die konstatiert haben, dass ich sie begeistern durfte. Aber du bist jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, also um die 10 Jahre. Arbeitest du ja schon mit Wein?
Oh, so lange ist es noch gar nicht. So lange ist es noch gar nicht,
in der Tat. Roundabout oder grob?
Sieben okay. Jahre circa.
Aber hast du schon wissentlich sehr kurz, jemanden, ne? der dir nacheifert oder der?
Also, das ist natürlich immer schwierig, zu einfach so salopp zu sagen, aber ich glaube, dass ich, wie du es schon gesagt hast, mit meiner Begeisterung sehr, sehr viele Leute anstecke, auch in meinem Freundeskreis. Und dass ich auch ganz oft gesagt bekomme, dass sie es bewundernswert finden, mit welcher Euphorie und mit welcher Liebe ich dem Ganzen gegenüberstehe. Und um da einen herauszunehmen, ist wahrscheinlich der Patrick aus Dresden. Also der, mit dem ich schon versuche, regelmäßig unsere Proben zu gestalten, unsere Proben zu machen, mit dem ich ja auch sehr, sehr, sehr gut befreundet bin. Der auch für mich eine ganz, ganz wichtige Anlaufstelle darstellt in Dresden. Mal fernab vom Thema Wein sowieso auch. Aber ich glaube schon, dass er auch durch mich den Schritt gewagt hat, den Sommelier jetzt zu machen in Berlin. Und er fragt mich halt auch unfassbar viel. So diese Aussage, okay, ich schaue jetzt zu dir auf oder so, das ist wahrscheinlich jetzt noch nicht gefallen. Aber allein von der Art und Weise, wie er dem Ganzen gegenübersteht, wie er mir gegenübersteht, würde ich schon sagen, dass ich da auch inspirierend wirke für ihn. Und das finde ich cool. Und auch mit dem, was ich jetzt mache, mit dem Projekt Wein Kulturbar alles, und dann sind es halt doch nur irgendwie, ich habe ja mit 21 meine Ausbildung angefangen. Das heißt, ich habe in dieser kurzen Zeit, in diesen 7 Jahren, und du sagst es immer so schön, das ist ja dann doch viel zu spät angefangen eigentlich, mit 21, aber was ist schon zu spät?
Das sag ich.
In dieser kurzen Zeit schon, das hast du mal gesagt zu mir, ja. Du hast mal zu mir gesagt, eigentlich habe ich schon theoretisch von der Weinwelt her um da voll einzutauchen, ein paar Jahre verschwendet. Zu spät angefangen.
Nein, das kam vielleicht falsch rüber.
Vielleicht habe ich das aber auch falsch aufgeschnappt.
Ich habe damals formuliert, dass du in der kurzen Zeit, weil du auf Augenhöhe bist wie andere, auch 28-Jährige, unfassbar viel aufgeholt hast, weil du ja relativ spät angefangen hast.
Okay, dann habe ich
Vergleich.
Das,
ja. Ja. Also ich erinnere mich an das Gespräch und sollte anders rüberkommen. Schön, dass wir endlich mal drüber reden.
Endlich nutzen wir einen Podcast mal, um über unsere, zu sprechen. Ja, also wie gesagt, in den 7 Jahren. Mhm. Und ich glaube, dass halt für ihn das auch ganz, ganz cool ist, dass ich jetzt den Weinkulturbau mache und er da noch mehr Bezug dazu haben wird. Mhm. Und ich ja auch viel vorhabe. Also ich möchte ja unbedingt Dresden mal ein bisschen Weinleben einhauchen. Da passiert meiner Meinung nach ganz, ganz klar viel zu wenig. Das erzähle ich dir auch schon seit 2 Jahren. Aber ich muss, ich habe ja mit dem Sommeliermeister, mit dem Diplom und dann mit einer nicht gerade unanspruchsvollen Arbeit in der Weinkulturbar. Also es ist ja schon wirklich eine ganz faszinierende Art und Weise, da Wein zu leben und auch eine herausfordernde. Mhm. Nicht gerade wenig zu tun gehabt.
Wobei ich im Vergleich sagen muss, dass in Dresden schon nicht wenig passiert. Also nicht zuletzt auch aufgrund der Weinbardichte, die dort existent ist, im Vergleich zu anderen Städten, was sich viele Touristen in ihren Städten wünschen und dieses attestieren. Daher also kannst du das, glaube ich, gut vorantreiben, aber die Luft nach oben ist gerade beim Wein, glaube ich, immer ganz, ganz weit.
Finde ich auch, ja.
Oder der Himmel ist offen.
Und ich finde auch toll, was der Jens zum Beispiel macht, Jens Pizonga mit der Tanzzentrale. Mhm. Einfach, dass man da Leben einhaucht.
Ja, mit der Elbzentrale, dass man das verbindet. Also
Elbzentrale,
einfach wohlfühlen. Genau. Findest du, man kann mit Wein gut feiern? Also es ist ja, beide Konzepte sind ja auch Feiern und Wein oder Leben und Wein. Ist Wein für dich die beste Feiergrundlage neben Musik oder findest du Bier, Cocktails etc. besser?
Das kommt, glaube ich, ganz, ganz, ganz stark auf die Veranstaltung
an. Ach, echt? Okay.
Also die meisten Leute, die ich kenne, die feiern mittlerweile mit Billowein, also mit Billigwein.
Ja. Sollst deinen Freundeskreis überdenken?
Ja, ich weiß. Ja. Ich versuche mich ja. Das ist ja ein Grund, warum ich nach Dresden gezogen bin.
Veränderung des Umfeldes.
Ja, ganz starke, gravierende Veränderung des Umfeldes. Und das hat mir ja offensichtlich gut getan. Nein, Quatsch. Nein, aber ich glaube, wenn Leute feiern, ist es meistens Bier. Bier und Wein in der Kombination. Mhm. Und dann das Spirituosen dazu gekauft werden, aber ich kenne mittlerweile die wenigsten. Also das ist aber auch eine Frage des Alters. Ne? Als wir 18 waren, haben wir eher den Fokus auf Wodka gelegt. Wodka, Rum, Whisky und haben dann gefeiert. Hm. Mittlerweile legt man eher den Fokus auf Bier und Wein und trinkt dann vielleicht mal noch einen Whisky pur dazu, aber diese Mischgetränke, die sind ja bei uns gar nicht mehr gang und gäbe. Hm. In den Clubs selbstverständlich. Ich glaube, in den Clubs ist es nach wie vor Spirituosen, Mixgetränke. Ich glaube, da rennen die wenigsten mit einem Bier rum, außer sie stehen mal draußen und rauchen ein oder so. Aber für legerere Partys, sage ich jetzt mal, die dann doch auch ausufern, ist es meistens Bier und Wein.
Ist das für dich eine klassische Trinkerkarriere? Also, dass man mit
definitiv.
Mixer anfängt und dann, okay.
Also, ich habe mit Spirituosen angefangen. In welchem Alter, sage ich jetzt mal nicht. Und habe dann auch ganz schnell gemerkt, als ich zum Thema Wein kam, dass das aufhören muss. Am Anfang habe ich ja noch den Weinkeller meines Vaters leer gesoffen und habe Schorle draus gemacht. Auch die guten Flaschen natürlich. Also da war dann nichts mehr mit guten Wein. Und irgendwann hat es dann aber angefangen, so langsam wie Schuppen von den Augen zu fallen, dass da doch mehr dahinter steckt. Und dann, sobald man mal wirklich den Sprung geschafft hat von diesem Schorle trinken, was ja bei uns irgendwie ein Kulturgetränk ist im Markgräfler Land. Also gehst ja in eine Strausi-Wirtschaft oder an den Weinbund und trinkst immer einen Schorle. Mhm. Mit Gutedel übrigens, meistens. Wahrscheinlich kommt auch daher der schlechte Ruf. Wenn du diesen Sprung dann mal geschafft hast, dann hörst du auch nicht auf, weiterzugehen. Mhm. Also ich würde im Lebtag keinen Wodka Red Bull mehr trinken. Mhm. oder ein Rum-Cola. Und ich gönn's jedem, dem das schmeckt, und es soll ja auch so sein, es hat ja auch seine Berechtigung, aber ich persönlich werd's nicht anrühren. Mhm. Nicht mehr. Auf keinen Fall.
Okay. Also ich finde auch, mit den Getränken stagniert man, mit Wein entwickelt man sich weiter und wahrscheinlich sucht man irgendwann dann auch die Weiterentwicklung. In dem Sinne, mhm. Weiterentwicklung innerhalb von Sachsen, also findest du, man kann hier noch viel auch von Weinseite entwickeln oder was ist Sachsen für dich eine Region, die unterbewertet ist? Oder was wäre für dich in der Welt die unterbewertetste Region? Was ist der Geheimtipp für dich? Also vielleicht so die Fragen nicht jetzt übergangen, sondern im Einzelnen beantworten. Also möchtest du im Zusammenspiel mit Sachsen hier einiges bewegen? Oder ist es eine Region, unbedingt, wo du sagst, nee, auch die sächsischen Weingüter müssen...
Brauche ich nicht. Dann, Weinkultur war ohne Sachsen. Genau,
nein, Quatsch. Ich fand es schade, dass hier so wenig Sachsen getrunken wurden, weil halt
viele, ja, in der Tat, ne?
Die kamen, wollten eben keine Sachsen trinken, weil die das Gefühl hatten, sie können da für die Weide in die Region rausfahren und können die dort trinken, auch missachtend, dass wir eine unfassbare Jahrgangstiefe hatten und du ja auch weiter haben wirst. Gibt, glaube ich, kein Lokal, was so unfassbar viele Jahrgänge an Klaus Zimmerling, Friedrich Aust oder selbst Proschwitz-Weine hat. Und es wird kaum wahrgenommen, was ich total schade finde. Und dadurch haben wir uns auch so ein bisschen von Sachsen, mehr oder weniger, wenn man ja doch im Dienst der Kunden ist, abgewendet. Aber möchtest du das wieder aufleben lassen und mit der Region leben, weil sowas einfach zu einer Weinbar dazugehört, die in einer Region ist?
Finde ich schon. Mhm. Finde ich schon. Also das ist ja das Gleiche, was ich hier sagen würde. Die Trotte Weinbar in Freiburg, die... meine ich, vom Keller mitgeführt wird. Die sind auch ganz breit aufgestellt, was Baden angeht. Mhm. Und ich finde es enorm wichtig, dass Sachsen auf die Karte, mehr auf die Karte kommt. Also gerade jetzt wird natürlich oftmals gesagt, hier Klimawandel hin und her, aber das ist halt einfach so, dass Sachsen und Saale-Unstrut in den folgenden Jahren, vielleicht Jahrzehnten, immer mehr ins Licht gerückt werden. Zum einen, weil die Qualität angepasst wird. Und zum anderen, weil der Klimawandel diese kühleren Gebiete wie Sachsen, Saale, Unstrut eben mehr in den Vordergrund stellen wird. Mhm. Und nicht zuletzt jetzt gerade, weil Martin Schwarz wurde ja in den VDP aufgenommen und Böhme und Töchter auch. Das ist, glaube ich, jetzt auch schon ein Jährchen her, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Also ein bisschen mehr, über ein Jahr, ja. Und man sieht ja, dass die Qualität offensichtlich vorhanden ist. Ich finde aber auch, dass sich gleichzeitig ganz, ganz viel entwickeln darf. Von anderen Weingütern zum Beispiel auch noch. Mhm. Also ich finde, man geht schon in die richtige Richtung, aber manchmal kommt es mir vor, als geht man 10 Schritte zurück und nur irgendwie 5 nach vorne. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich habe so das Gefühl, das ist aber mein reines Gefühl, dass die Interaktion zwischen den Winzern nicht so gegeben ist. Das ist aber nur meine Wahrnehmung. Und das habe ich das Gefühl, dass es in der Saale-Unstrut zum Beispiel mehr vorhanden ist mittlerweile. Mhm. Und ja, ich meine, so wie sich Sommeliers austauschen, so wie sich Ärzte austauschen, so wie sich Mechaniker austauschen, sollten das Winzer halt auch machen. Mhm. Und machen ja auch viele. Das ist ja nicht zuletzt auch dem geschuldet, dass Rheinhessen zum Beispiel so groß oder qualitativ gut geworden ist. Mhm. Oder die Pfalz auch, weil sich Winzer zusammengetan haben und dann das Gebiet nach vorne gebracht haben. Und das habe ich so das Gefühl manchmal, dass es in Sachsen nicht so ist.
Ist Sachsen unterbewertet? Oder steht es genau dort, wie es in der Außenwahrnehmung kategorisiert wird oder katalogisiert wird, da?
Ich glaube, bis auf wenige Ausnahmen steht es so da, wie es da steht. Mhm.
In der Tat. Okay. Welche Region ist für dich der Geheimtipp? Welche ist total unterschätzt und bietet unfassbar viele Geheimnisse?
Tatsächlich das Markgräfler Land.
Okay.
Also ist ja wirklich eine ganz, ganz... Also wir reden ja weiterhin über Deutschland, nehme ich an, oder?
Nö, weltweit.
Ah, weltweit. Ja.
Deutschland kann jeder.
Ich finde Portugal an sich etwas unterschätzt, ja, in der Tat. Weil da auch wenn man mal dieses schmale, kleine Land anguckt und wie viel unterschiedliche Bodentypizitäten von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden, wie man das machen möchte, vorhanden sind. Mhm. Und wie viele, welche unterschiedliche Klimatypizitäten vom Inland kommen, vom Meer kommt, finde ich sehr unterschätzt teilweise. Klar kennt man Vinho Verde, mhm, aber das war es dann auch schon eigentlich. Also wenn ich hier jemanden frage, der kennt vielleicht Vinho Verde, aber den Rest eigentlich nicht. Mhm. Zum Beispiel wie die Bayrada, finde ich toll, mhm, mit Kalkboden teilweise. Super spannendes Gebiet. Gut, natürlich kennt man Portwein, das ist logisch, aber auch da hört es dann irgendwann auf. Und ich würde mich tatsächlich auf Portugal festlegen.
Welche Regionen sind überschätzt?
Überschätzt.
Es ist immer eine subjektive, nie eine objektive Wahrnehmung. Also es würde keiner länger als einen Tag dafür blamen.
Ich weiß, ja. Also ich habe schon wirklich viele schlechte Rioja getrunken. Aus dem heraus resultieren, weil sich ja oftmals darüber definiert, wie lange die Weine im Fass liegen. Und Rioja ist ein gigantisch gutes Gebiet, wo herausragende Qualitäten kommen, wo auch Benchmark-Weine herkommen, wo schon viel getan wurde für die Weinwelt. Aber ich habe auch schon viel Schlechtes getrunken.
Das ist natürlich auch kein kleines Gebiet. Also daher muss da auch
viel Scheiße produziert
werden. Das ist,
ich glaube, das ist ein absolut interessanter Gedanke. Aber das war sehr erschreckend. Das hat mich wirklich vielleicht auch in meiner jungen Karriere zum ersten Mal so erstaunt, dass halt diese wirklich zwei Welten aufeinanderprallen. Und ja.
Welche Region hat die größte Genussaffinität? Also jetzt willst du ja natürlich noch mehr reisen, aber in dem, was du schon gesehen hast oder was du betrachten konntest oder aus Erzählungen her?
Wahrscheinlich doch die Franzosen.
Okay.
Im Ende Frankreich, ja. Also ich habe ja früher ganz viele Austauschprogramme mitgemacht nach Mulhouse und nach Straßburg.
Ja.
Und habe dort auch das Leben kennenlernen dürfen über mehrere Wochen hinweg. Mhm. Und Franzosen haben natürlich ihre ganz eigene Art und Weise, das Leben zu leben und das Leben zu genießen und ihre eigene, manchmal etwas sture Sicht der Dinge. Aber wenn es um den Genuss geht, es ist schon großes Kino. Ob es der Käse ist, ob es der Wein ist, ob es das Fleisch ist, ob es was auch immer ist. Also es ist einfach toll.
Ja. Du hast gerade Frankreich beziehungsweise davor in Kombination mit Rioja das Holz erwähnt. Hast du eine Ausbauart, die du selber präferierst? Also bist du Barrique-Typ, bist du der reduktive Typ, bist du Natural-Typ, bist du Zucker bis zum Umfallen oder?
Also wenn ich mich festlegen müsste, in welcher Phase ich mich auch gerade befinde, ist es wahrscheinlich klar definierte, schlanke, präzise Weine. Mhm. Und dann finde ich es spannend, wirklich auch mit Stahltank zu arbeiten.
Ah, okay.
In der Tat.
Ja.
Ich finde, dass Barriques, Holzfässer, Amphoren, Toneier, alles Mögliche definitiv den Platz haben und den Wein bereichern und auch Schönheit schenken und Komplexität schenken. Aber dieses Gradlinige mit Zug, wenn man den Stahltank richtig einsetzt, finde ich wirklich groß.
Okay.
Finde ich groß. Aber das ist halt oftmals leider, muss man das auch sagen, dass diese Fruchtigkeit überhand nimmt und manche das nicht so hinbekommen, wie ich es gerne hätte. Mhm. Ja, aber da scheiden sich die Geister.
Ja,
also ich habe in Neuseeland die temperaturgesteuerten, was waren das? Waren das Toneier? Mhm. Betoneier. Und davon Weine probiert von Pyramid Valley, North Canterbury in Neuseeland an der Ostküste. Ein mini kleines Gebiet, was überhaupt nicht auf der Weinkarte ist. Da habe ich das Buch gelesen von Rebecca Gibb. Die ist Master of Wine, meine ich. Und dort habe ich Weine aus dem Holzfass, Grundweine aus dem Holzfass probiert, Grundweine aus dem Stahltank und Grundweine aus dem Betonei. Mhm. Und das war faszinierend.
Kannst du kurz beschreiben, also, was die, also worin die anders waren, wenn du das jetzt noch aufarbeiten kannst gedanklich? Oder ist das jetzt
Die hatten so eine andere Gaumenfülle, also eine etwas intensivere Gaumenfülle, waren dadurch leichter, zarter, cremiger. Natürlich auch über den Hefekontakt bedingt, das muss man natürlich dann schon auch steuern. Mhm. Aber sie haben eine unglaublich natürliche Finesse bekommen. Und da wurde die Fruchtaromatik nicht so in den Vordergrund gehoben wie beim Stahltank. Mhm. Es wurde nicht die Komplexität und Integrität des Holzfasses in den Vordergrund gestellt, wie bei manchen Winzern halt ist. Natürlich gibt es Winzer, die das auch anders hinkriegen. Aber ich würde das Betonei dann schon irgendwo in der Mitte ansiedeln. Mhm. Von allen Welten das Positive. Und dann natürlich hinten raus so eine eigenständige Art, die man auch nicht unbedingt mag. Ne? Also dieses Charaktervolle, das manchmal ein bisschen Dreckige. Hm. Da, ja, finde ich sehr spannend. Hm. Finde ich eine tolle und faszinierende Ausbauart. Und gerade beim Spätburgunder. Spätburgunder und Chardonnay habe ich probiert.
Hm. Also ich glaube, die Erlebnisse, ja, aber die du dort mitnehmen konntest und dort auch erleben konntest, auch in dieser durchaus langen Zeit, intensiven Vergleichssituation durch das viele Probieren, sind schon unschlagbar. Gibt es ein Weingut, wo du sagst, wenn du eins benennen müsstest, da möchte ich unbedingt noch einmal hin? Also vielleicht hört derjenige es gerade und gestaltet deinen nächsten Urlaub.
In Neuseeland, allgemein. Ich kann jetzt nur von Neuseeland sprechen.
Allgemein ein Weingut weltweit, wo du sagst, das möchte ich
weltweit
in meinem Leben noch einmal sehen oder da würde ich mich freuen. Es gibt ja viele Weingüter, die normalerweise verschlossen sind, aber über alle Grenzen.
Ja.
Welches würdest du sehen?
Also ich würde gerne in die Champagne wieder gehen. Mhm. Und dann dort zum Beispiel Bilcar Salmon mal wieder anschauen. Finde ich ganz
das wäre dein großer Traum, also jetzt über
alles? Von der Geschichte her. Nee, nicht über alles, aber ich verbinde halt mit Frankreich so viel Emotionalität,
ja, und dann mit dem Champagner. Also ein einziges Weingut, was du sehen könntest, wo
dann
ich
würde
jetzt nicht reinkomme. Also um Himmels Willen, wenn es BK ist, also ich liebe BK.
Nee, dann würde ich wahrscheinlich Ripon nehmen in Neuseeland.
Okay.
Warte mal, ja. Ja, genau. Am Lake Wanaka.
Ja.
Und wenn du da hochkommst, hast du diese Konturen Neuseelands, den Kontrast des Lichtes, du hast einen riesen See vor der Nase, ein Weingut, was traditionell noch irgendwie aus Stein gebaut worden ist. Und das wird ja auch ganz, ganz oft zu den schönsten Weingütern der Welt gewählt. Mhm. Und ich schätze mich sehr, sehr glücklich, dass hautnah gesehen zu haben und die Weine probiert zu haben.
Sind es Weine, also die auch jemand Normales wie ich verstehen kann? Also jemand, der nicht so viel mit Wein zu tun hat?
Ja.
Okay.
Ja.
Sind es Weine, die man verschenken kann? Also findest du, Wein ist ein gutes Geschenk? Hättest du diesen Wein als Mitbringsel für mich, für deine Familie auserkoren? Oder machst du so, also du hast schon gesagt, ihr schenkt gerne Wein. Aber findest du das grundsätzlich toll, Wein zu verschenken?
Ich finde es toll und gleichzeitig schwierig.
Wenn man die Person sehen
muss? Also nee, weil man mit denen auch noch anstoßen muss. Nee, ich finde es insofern schwierig, weil halt den Geschmack zu treffen, selbst bei der Familie manchmal etwas schwierig ist. Mhm. Und weil einfach die unbewussten Weintrinker tatsächlich auch die Menschen sind und das finde ich ja so spannend an der Weinkultur war. Das sind die Menschen, die so unbedacht daran gehen und schon einen gewissen Geschmack haben, aber sich auch immer begeistern lassen. Hm. Und witzigerweise, ironischerweise, kannst du da auch gleichzeitig so dermaßen daneben greifen, dass du dir gedacht hast, ach Scheiße, hätte ich nur die Flasche doch nicht rausgeholt. Hm. Weil es so ambivalent ist dann auch in den Entscheidungen. Hm. Und dann Wein zu verschenken an zum Beispiel meine Familie, ist eine Herausforderung. Und deswegen mache ich es meistens nicht. Mhm. Ich nehme meistens Weine mit, für die ich mich begeistert, die ich denke, passen zum Weihnachtsessen zum Beispiel. Und dann erkläre ich die. Und dann versuche ich mit meiner Begeisterung dahin zu arbeiten. Und das passt meistens besser, als wenn ich jetzt einfach sage, hey, das könnt ihr schmecken, hier schenke ich dir. Aber da muss man am Tisch sitzen, ne? Also wenn du jetzt ungeliebte Familienmitglieder da hast, die du an Weihnachten einmal siehst, dann wird es halt schwierig. Und um auf das Weingut zurückzukommen, es gibt eine uralte Rebsorte, die heißt Ohrsteiner. Die macht das Weingut Rippen. Und die ist tatsächlich auch, es ist ein Wein für jedermann. Für jedermann, für jede Frau, für jede Tageszeit. Vielleicht auch nach dem Frühstück oder vielleicht auch vor dem Frühstück, obwohl ich das ja normalerweise nicht mache. Also allgemein vom Weingut, von den Weinen her, ist es einfach ein sehr, sehr stimmiges Konzept dort.
Ich hoffe, dass für jedermann, ne? Dass für alle. Die Weinkultur war ein stimmiges Konzept, ist, bleibt, dich weiterhin begeistert. Wir haben jetzt echt 2 Stunden 30 auf der Uhr.
Ja, irre. Wir haben zu lang.
Nee, zu lang geht gar nicht. Also es sind nicht ganz 2:30, es sind 2:19. Aber bis wir unsere herzliche Verabschiedung hier finden, sind wir wahrscheinlich bei 3:50.
Vielleicht setzt man das in kleinen Brocken den Menschen vor.
Kann ja jeder. Der Vorteil für einen Podcast ist ja, dass jeder für sich selber entscheiden kann, wann er es hören möchte oder wann er ins Auto ein- oder aussteigt oder ob er noch eine extra Runde fährt. Nicht nur nach Berlin, sondern weiter nach Hamburg fährt, je nachdem, wovon man kommt. Hat Spaß gemacht, hat wirklich sehr viel Freude gemacht. Also das Buch auch mit dir nochmal so ein bisschen aufleben zu lassen, deine Weingedanken, hoffentlich hier so ein wenig herauszuarbeiten, deine Tiefsinnigkeit, deine Begeisterungsfähigkeit, die du durchaus um mehr als viele andere nach außen strahlen lassen kannst. Und schön, dass du da bist. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen, vielen Dank, Silvio. Wirklich, ich hab mich gigantisch gefreut, als du mich gefragt hast, ob wir das machen wollen. Und dann halt auch jetzt mit dem kommenden Projekt, was ich ja auch dir irgendwo verdanke, zumindest zu einem sehr, sehr großen Anteil. Und es ist einfach eine wunderschöne Idee gewesen. Es wird dieser wundervolle Ort bleiben, der es war. In gewisser Art und Weise, so hoffe ich, weiterentwickelt.
Und ich glaube, noch eins eigeninspiriert, noch interessanter werden.